der Hass, ne? Also ich erinnere mich auch, dass ich einen Anruf hatte, unbekannte Nummer bei mir auf dem Handy, wo dann jemand dran war und mir sagte, ich weiß genau, wo du wohnst, du hast 24 Stunden Zeit, dich von der VTB zu trennen, ansonsten wird was Schlimmes passieren. Ich bin dann mit Christian Kleid dann abends an diesem Donnerstag dann zur Zentrale gefahren von der VTB und habe dann rechtssicher die Kündigung zugestellt, ne? Das war natürlich extrem bitter, ne? Also die Situation an und für sich, aber auch für die Löwen, denn wir haben unseren cashstärksten Sponsor aufgekündigt und ich wusste tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht, Februar 2022, wie es weitergeht. Und was steht hier unten? Was ist das Letzte, was kannst du lesen? Was schreibt der Arzt, nachdem er Olkinora bei sich in der Praxis untersucht hat? Das Letzte ganz unten?
Durchgefallen. Das hier unten, durchgefallen.
Sag's nochmal, ganz
durchgefallen,
ja. Durchgefallen, ja. Genau.
Löwengebrüll. Ehrlich, bissig, stark. Der offizielle Podcast der Löwen Frankfurt. Powered by Skechers. Und hier ist Rüdiger Storch.
Ja, hallo liebe Löwenfans. Heute ist Montag. Der Montag direkt nach dem Sonderzug. Wir sitzen hier ganz gemütlich in der Teschem Löwen Lounge. Bei mir ist der geschäftsführende Gesellschafter, so heißt es richtig, Stefan Krämer. Hallo Stefan.
Hi Rüdiger.
Stefan, die erste Frage, ich habe es gerade angesprochen, Montag nach dem Sonderzug. Warst du denn auch in München gewesen?
Ja, selbstverständlich war ich auch da, war überragend, oder? Was sagst du selbst? Warst du auch da?
Ja,
ich habe dich gesehen. Ja. Nee, alles gut, war eine tolle Veranstaltung. Vor allen Dingen haben wir unsere Farben hervorragend repräsentiert. 1000 Fans aus Frankfurt. Ich finde, wir haben viel mehr Stimmung gemacht als die Münchner. Und unsere Mannschaften hatten ein tolles Spiel gezeigt, zum Schluss unglücklich verloren. Also ich bin super happy mit dem gestrigen Tag.
Wir haben natürlich auch riesen Glück gehabt, dass wir für diesen Fanmarsch so ein Traumwetter gehabt haben in München. Dann hat die Stadt München das wirklich toll organisiert mit der U-Bahn, die die Fans vom Bahnhof rüber transportiert hat. Dann hat dieser Fanmarsch toll geklappt. Ich glaube, meines Wissens gab es überhaupt keine Schwierigkeiten. Also wir haben da wirklich uns als Löwenorganisation gut präsentiert.
Finde ich auch.
Ja, Stefan, jetzt wollen wir ein bisschen reden, bis wir zum Aktuellen kommen. Dauert so ein bisschen, wollen wir mal gucken, wie das am Anfang war. Ich habe in der letzten Folge ja Andreas gefragt, wie war das eigentlich damals 2010? Ich hatte es gar nicht mehr so genau Erinnerung, diesen Start, wie wir da zusammengekommen sind. Und da hat er gesagt, dass er unter anderem dich überreden musste, dass du bei dem Start der Löwen mit dabei bist. Muss man kurz noch davor, kannst du davor noch anfangen? Du hast ja auch eine Lions-Vergangenheit, kann man sagen, wenn du das auch noch mal ganz kurz erzählst.
Ja, das ist richtig. Also grundsätzlich, Andreas hat recht mit dem, was er gesagt hat. Er musste mich schon überreden, letzten Endes da auch dann bei dem Waghalsing-Projekt mitzumachen. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Mein Name ist Stefan Krämer, ich bin 52 Jahre alt. Verheiratet, zwei Kinder, habe BWL studiert und bin mein Leben lang selbstständig und unter anderem war ich auch, wie du gerade richtig gesagt hast, Gesellschafter der Frankfurt Lions, nämlich von 2004 bis 2008 zusammen mit Gerd Schröder und als Gerd dann im August 2008 verstarb, war für mich dann die Option, ob ich die Anteile von Gerd übernehme oder nicht. Ich habe mich dagegen entschieden, aus unterschiedlichen Gründen, würde aber an der Stelle auch zu weit führen. Das heißt, wir haben jemanden gesucht, der dann an der Stelle die Frankfurt Lions übernimmt, die GmbH übernimmt und wurde dann auch jemand gefunden. Aber leider endete das Ganze dann tatsächlich knapp anderthalb Saisons später in der Insolvenz. Und nachdem die Frankfurt Lions in die Insolvenz geraten sind, war der erste Kontakt dahingehend tatsächlich die damalige Oberbürgermeisterin der Stadt Frankfurt, die Petra Roth, die mich ansprach, die mich kannte eben aus meiner Gesellschafterzeit bei den Frankfurt Lions, die mich fragte, ob ich denn an der Stelle mich nicht engagieren wollte, um mitzuhelfen, dass es wieder professionelles Eishockey in dieser Stadt gibt. Und das habe ich so mit zur Kenntnis genommen, aber war nicht weiter aktiv. Und dann hat der Andreas sich dann tatsächlich, zu lange her, 2010, sich bei mir gemeldet. Ich kenne den Andreas tatsächlich auch schon relativ lang gefühlt, würde ich sagen, so seit 2004, 2005, weil Andreas, weil wie er ja in der letzten Folge auch gesagt hat, zu dem Zeitpunkt ja für Arcot tätig Und Accor war zu dem Zeitpunkt bei den Lions ja auch als Sponsor aktiv. Daher kannte ich den Andreas, ich als Gesellschafter bei den Lions und Andreas als Mitarbeiter, Sponsoring-Mitarbeiter oder Sponsoring-Leiter bei Accor. Und Andreas hat mich dann angerufen, ob wir nicht Lust hätten, einen Äppler trinken zu gehen, in eine Äppelwein-Kneipe, ich glaube in Hochheim oder sowas war es.
Wie viele Äppler sind es dann geworden?
Ich trinke ja keinen Apfelwein, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Beim Andreas wurden es ein paar Äppelwein und ich glaube, ich habe auch ein Bier getrunken oder was auch immer. Ich trinke ja grundsätzlich eher weniger Alkohol.
Herr Heil, der Stefan trinkt heimlich Apfelwein.
Genau. Ja. Nein, Andreas, ich wusste nicht, was Andreas von mir wollte, weil wir uns auch so regelmäßig, unregelmäßig getroffen haben. Und dann hat Andreas zu mir gesagt, Stefan, ich habe da eine super Idee. Was hältst du davon, wenn wir zusammen Eishockey machen? Und ich so, was meintest du? Ja, wir machen die Löwen neu. Ne, komm, lass uns das zusammen. Und hab ich gerade angefangen zu lachen und habe tatsächlich zu Andreas gesagt, weißt du was, du kannst mich mal am Arsch.
Ja.
Genau, so war es, Entschuldigung für die Formulierung. Aber genau so war es und wir haben dann den Rest des Abends auch tatsächlich nicht mehr drüber gesprochen. Ja. Aber natürlich, ich meine, ich wurde Gesellschafter bei den Lions, damals natürlich auch aus einer gewissen Leidenschaft zum Eishockeysport und habe dann natürlich viele
Vielleicht
Dinge...
Vielleicht nochmal einen Satz dazu, du hast gesagt, du warst von 2004 bis 2008 Gesellschafter.
Ende 2008, genau.
Bis Ende 2008 Gesellschafter. Ich habe dich da gar nicht wahrgenommen als Gesellschafter. Was waren da eigentlich deine Aufgabe zu dieser Gesellschafterzeit?
Gesellschafter sein.
Aber einfach nur Gesellschafter sein.
Als Gesellschafter hast du ja keine exekutive Funktion, sondern dir gehört ein Teil der Gesellschaft, war eine GmbH. Und ich besaß Gesellschaftsanteile und war tatsächlich nicht ins Daily Doing, in das Tagesgeschäft eingebunden. Da gab's ja.
Okay, das war damals nicht so, weil heute ist es ja so, weil Andreas Stracke als Gesellschafter ist eingebunden und du bist ja auch eingebunden.
Naja, nicht wirklich. Also natürlich schon, ne? Aber ja. Der Unterschied ist letzten Endes, dass ich ja als geschäftsführender Gesellschafter, als Geschäftsführer angestellt bin in einer Gesellschaft, die mir mitgehört. Und der Andreas ist Angestellter. Der Gesellschaft hat also zwei Funktionen, ich heute auch und ich aber damals nicht, weil wie gesagt, ich war zu Lions Zeiten nur Gesellschafter und trug also dementsprechend in der Exekutiven keine Verantwortung und genau so war es. Aber zurück zu der Situation, die wir damals im Sommer 2010 hatten. Ich habe mir das überlegt und habe gesagt, naja, wenn du die Chance hast, Eishockey so auf dem Wege zu begleiten und vor allen Dingen auch mit zu prägen.
Aufzubauen.
Aufzubauen ist die richtige Formulierung, danke. Aufzubauen, mit all den Learnings, die ich hatte, natürlich aus meiner grundsätzlichen Erfahrung, die ich als Unternehmer tatsächlich auch habe. Die Expertise habe ich ja in unterschiedlichen Bereichen auch gesammelt und darüber hinaus natürlich all das, was ich in den 4 Jahren bei den Lions gesehen und erlebt habe, war dann natürlich dann schon auch spannend. Der Gedanke, ihn dann einfach dann auch für mich nochmal zu Ende zu denken und bin dann tatsächlich zu dem Entschluss gekommen, den Andreas anzurufen, ein paar Tage später oder vielleicht war es eine Woche später. Ich habe gesagt, Andreas, ich habe es mir nochmal überlegt, lass uns nochmal sprechen.
Mhm.
Und so ist es gekommen letzten Endes.
Und dann hast du dann doch zugesagt und dann ist es so gekommen. Was ist denn der Unterschied oder wie ist denn die Aufgabenverteilung, das ist vielleicht die richtige Formulierung, wie ist denn die Aufgabenverteilung zwischen dem Gesellschafter Andreas Stracke und dem geschäftsführenden Gesellschafter Stefan Krämer?
Letzten Endes ist es relativ einfach. Der Andreas verantwortet die Bereiche Kommunikation, Marketing, Vertrieb und Ticketing. Und ich als Geschäftsführer den Rest, ne? Also das heißt, das gesamte unternehmerische Handeln, aber ich bin auch der einzige Geschäftsführer bei den Löwen heute. Also insofern, ich trage die Unternehmen als Geschäftsführer die unternehmerische Verantwortung und alles, was nicht in den Bereich von Andreas fällt, ist dann tatsächlich meine Verantwortung mit dem Sport, aber hat natürlich das gesamte Operating des Unternehmens, ne? Da sind viele steuerrechtliche Sachen, alles Mögliche, was dir auch nur ansatzweise in Sinn kommt, fällt dann tatsächlich in meine Verantwortung.
Ja, bevor wir dann noch auf das ein oder andere Detail zu sprechen kommen, blicken wir einfach nochmal zurück jetzt auf das Jahr 2010, wie eigentlich so diese Entwicklung losgegangen ist. Also was habt ihr euch da für ein Ziel gesetzt oder was habt ihr vorgefunden? Wie war das eigentlich?
Ursprünglich war schon der Gedanke, auch bei Null starten zu können. Ne? Das heißt, es hat sich eine Gruppe gefunden. Andreas, ich, Michael Presak war ja am Anfang auch noch mit dabei. Dass wir sagen, okay, alles klar, in dieser Stadt muss es einfach professionelles Eishockey wieder geben.
Ilja Wawobev war auch mit dabei.
Ilja war am Anfang auch noch mit dabei für 2 Jahre. Danke, ja. Genau, Ilja war noch mit dabei. letzten Endes war das Ansinnen, immer zum Wohle des Clubs Eishockey wieder dorthin zu führen, wo es vermeintlich hingehört, nämlich in die erste Liga. Und darüber hinaus aber auch die Jugend nicht vergessen. Das ist das, was aus meiner Sicht die Lions damals definitiv falsch gemacht haben, einfach die Jugendförderung komplett zu vernachlässigen. Und deswegen haben wir auch immer gesagt, dass vom ersten Tag an ein fixer Betrag, der auch schon immer recht hoch war, in die Jugendförderung gehen soll. Wir haben ja bereits in der Oberliga dann auch 80.000 Euro oder irgendwas in den Nachwuchs dann nicht gespendet, sondern gegeben, immer wieder halt Unterstützung geholfen. Und das war uns wichtig, aber die Realität war eine andere. Denn wir mussten sehr, sehr schnell feststellen, dass wir nicht bei Null anfangen konnten, denn die verbrannte Erde durch die Insolvenz der Frankfurt Lions, das war so massiv. Also ich würde sagen, wir haben bei minus 1.000 angefangen.
Du meinst wegen den verprellten Dauerkarten?
Genau. Also da wurden nicht nur die Dauerkarteninhaber geprellt, die dann im Zuge der anstehenden Insolvenz aufgefordert wurden.
Will ich gerade nochmal kurz erklären, weil es weiß ja nicht mehr jeder, der heute in diesem Podcast weiß Bescheid, wie das damals war. Es sind damals in der Insolvenz haben 700 Fans von uns die Dauerkarte schon für die neue Saison gekauft und bezahlt.
Da wurden aufgefordert, dies zu tun.
Genau, die Insolvenz zu unterstützen, genau. Und genau. Dann ist dann die Insolvenz erfolgt. Damit war praktisch das Geld futsch gewesen und sie haben keine Leistung gehabt.
Genau, also nicht nur Dauerkarteninhaber wurden geprellt, ne, sondern auch Unternehmen, Sponsoren wurden geprellt, die aufgefordert wurden, vorschüssig zu zahlen. Das heißt, bevor die neue Saison 2010, 2011 überhaupt erst begonnen hätte, wurden die Sponsoren aufgefordert, zu zahlen, damit es dann eben auch, damit die Saison beginnen kann. Und da ist sehr, sehr viel verbrannte Erde hinterlassen worden, wie ich ja bereits schon gesagt habe. Und das war einfach ein massives Problem. Das heißt, diese Skepsis den neuen Löwen gegenüber, die war so groß, ja, das war
verständlich, aber
das
auch,
war total verständlich, ja, ne? Also ganz klar, wenn ich halt ein Dauerkarteninhaber bin und muss dafür 200 Euro bezahlen, was auch viel Geld ist, habe das bezahlt und dann findet die Saison nicht statt, weil die Lions eben in die Insolvenz gingen. Und dann kommt eine neue Gruppe an Menschen daher, die meinen, wir machen es jetzt neu und sagen dann, ja, kannst du eine Dauerkarte bei uns kaufen? Und ich meine natürlich, das bringt so viel Stress und Diskussionsbedarf einfach mit sich, das war furchtbar.
Power Break.
Jetzt mal ein kurzes Break, ein ganz anderes Thema. Wusstet ihr eigentlich, dass wir rund 2,5 Millionen Schritte pro Jahr machen? Kein Wunder, dass die Füße dann irgendwann mal sagen, hey, ein bisschen Support wäre doch ganz nett. Und jetzt kommt unser Podcast-Partner Skechers ins Spiel. Und wirklich, ich trage Skechers regelmäßig. Auch bei jedem Heimspiel, habt ihr sicher schon gesehen. Nicht nur, weil sie super bequem sind, sondern auch, weil ich super bequem bin. Die Skechers Slip-In sind eine geniale Erfindung. Ich muss mich nicht mehr bücken und auch keine Schuhe mehr binden. Probiert's einfach mal aus. Übrigens, gerade an langen Tagen sind die Skechers richtig bequem, nicht nur stylisch. Und jetzt geht's weiter.
Jetzt sind wir dann mit der Regionalliga gestartet.
Genau.
Das hatte ja mit dem DEL-Eishockey, was die Leute vorher gewohnt sind, nichts zu tun.
Naja, wir wussten ja vor allen Dingen auch gar nicht, ob wir denn überhaupt Zuspruch finden. Ne? Das heißt, lass uns doch vielleicht einfach da nochmal ins Detail gehen, weil ich finde es auch wichtig und ich glaube, den einen oder anderen, der sich erst später, zu einem späteren Zeitpunkt für Löwen Frankfurt interessiert, einfach, weil es ja auch dazugehört. Ne? Ja. Das heißt, grundsätzlich war es so, wir haben eine GmbH gegründet, die Löwen Frankfurt Eishockey Betriebs GmbH. Über Gesellschafter haben wir gerade gesprochen, ich Geschäftsführer vom ersten Tag an und wir sind ja dann in den Dialog gegangen mit den Young Lions, die hießen ja damals noch so, und Young Lions Nachwuchs e.V., also eingetragener Verein. Und die damalige Regionalligamannschaft war ja dann quasi von heute auf morgen die erste Mannschaft, die halt gepusht werden sollte. Ne? Aber Fakt ist auch, in dem damals zwischen Tür und Angel auf die Schnelle vor allen Dingen ausgehandelten Kooperationsvertrag zwischen uns, der GmbH und dem Verein, waren viele Dinge nicht wirklich geregelt. Und ich muss auch definitiv an der Stelle nochmal dick unterstreichen, dass ja sämtliche Einnahmen aus der ersten Saison 2010, 2011, wie gesagt, in der Regionalliga, dass die Einnahmen komplett dem Verein zufielen. Ne? Und
das war das Konstrukt, oder?
Das war das Konstrukt. Okay, das war das Konstrukt.
Ja.
Aber natürlich in der Außendarstellung hat der ein oder andere auch gedacht, ja, hier die GmbH, die machen sich jetzt hier die Taschen voll, ne, weil da stehen hier so viele Fans und Kosten hat die GmbH ja schon keine, weil die Spieler for free spielen, weil der Hobbyspieler gewesen. Und also das war ja mehr oder weniger die erste Herausforderung, ne, da ein Konstrukt zu finden, das dann letzten Endes für alle auch okay ist, weil wir haben als GmbH ja tatsächlich auch eine Menge geleistet. Ne? Wir haben Marketing betrieben. Michael Presak damals als Sportdirektor dann auch sein letzten Endes mit regulierend eingegriffen, mit Konzepten haben wir gearbeitet und so weiter und so fort. Aber wir haben keinen Euro gehabt. Das wurde dann alles im Nachgang zwischen der GmbH und dem Verein dann geregelt. Aber das war schon auch extrem anstrengend. Ne? Und dann sind wir ja in dem ersten Jahr aufgestiegen in die Oberliga. Und dann hat sich dieses gesamte Konstrukt dabei dahingehend umgedreht, weil die GmbH war dann in der Oberliga dann quasi der Träger der Mannschaft. Und der Verein ist dann quasi den Schritt wieder zurückgegangen und war dann unser Kooperationspartner und wurde von uns dann monetär, aber auch mit Training etc. pp. Mit Trainern unterstützt. Aber Michael und Ilja waren da sehr aktiv. Das war auch eine tolle Zeit, muss ich sagen, weil es so ursprünglich und auch schön war einfach. Ne? Und
wir haben dann den Verband Nordrhein-Westfalen-Hessen
Das war ja ganz spannend. Erstes Oberliga-Jahr war für uns eigentlich, muss ich sagen, wenn ich so darauf zurückblicke, eine vertane Chance, weil hätten wir in diesem ersten Jahr vielleicht auch mehr investiert in Spieler, weil letzten Endes hatten wir einen Teil aus der Regionalligamannschaft mitgenommen, die dann in dem ersten Jahr Oberliga dann auch weiter für die Löwen spielten. Aber wir haben dann schon auch Profis natürlich geholt, auf einem anderen Level natürlich, als es heute der Fall ist. Ja. Und zurückblickend betrachtet, im ersten Jahr haben wir die Chance verpasst, dass wir direkt mehr investieren, weil da wären wir gut rausgekommen aus der Oberliga. Dann wären wir innerhalb von 2 Jahren quasi von der Regionalliga in die Oberliga und dann in die zweite Liga. Damals war es ja noch nicht die DL2. Das ist uns nicht gelungen. Und dann im zweiten und im dritten Jahr haben dann natürlich auch die Verbände gemerkt, dass die Löwen Frankfurt mit ihren vielen Zuschauern, aber darüber noch die Kassel Huskies, die ja zum gleichen Zeitpunkt wie die Frankfurt Lions damals 2010 in die Insolvenz geraten sind und aus der DL geflogen sind,
mit großem Klageweg hinten dran.
Das haben in der 5. Liga angefangen, ne, und haben dann irgendwann auch, glaube ich, am viel zitierten grünen Tisch nochmal eine Klasse übersprungen. Das haben wir ja nie gemacht. Ne? Das heißt, alles, was wir getan haben in den zurückliegenden 16 Jahren, geschah immer auf sportlichem Weg. Wir haben uns nirgendwo reingeklagt oder sonst irgendwas. Und da muss ich sagen, keine Insolvenzen zwischendrin hingelegt, weil das gibt's ja auch aus unmittelbarer Nachbarschaft, dass man eben dann, was weiß ich, sich einer insolventen Gesellschaft einfach mal entledigt und dann eine neue gründet, aber einfach weiterspielt. Also unterm Strich, muss ich sagen, bin ich da auch sehr stolz drauf. Aber zurück zu deiner Frage.
Das kann man auch nochmal unterstreichen, weil ich das wirklich eine grandiose Leistung finde, dass wir der einzige Club überhaupt sind, der von dieser Regionalliga in die DEL aufgestiegen ist, wirklich auf rein sportlichem Weg. Und das ohne irgendeinen Scheich im Hintergrund und ohne irgendeinen Mäzen, sagt man da.
Ja, ist korrekt. Wir haben hart gearbeitet dafür und uns, glaube ich, auch verdient. Aber zurück zu deiner Frage. Die Verbände haben dann gemerkt, da sind 2 Clubs, Kassel Huskies und die Löwen Frankfurt. Und im zweiten Oberliga war ja auch EC Bad Nauheim noch in der Oberliga. Das sind 3 Clubs mit wahnsinnig vielen Zuschauern, allen voran Frankfurt und Kassel. Und völliger Wahnsinn. Ich kriege die genaue Prozentzahl nicht mehr zusammen. Letzten Endes haben wir in Summe 17% oder 18% unserer gesamten Ticketing-Einnahmen abführen müssen an DEB, an den Landesverband Nordrhein-Westfalen und den Landesverband Hessen.
Also da war praktisch die Abgabe war nicht abhängig von der Saison, sondern abhängig von den Zuschauern, die zu dem Spieltag gekommen sind.
Genau, die Verbände haben da die Hand aufgehalten, ja, okay. Ohne dass sie gleichzeitig was für uns getan haben. Ich glaube, ist auch relativ lange her. Also da sind dann Statuten geändert worden, einfach um auch, ich meine auch, da war ein Thema, was, dass halt die Möglichkeit aufzusteigen aus der Oberliga auch extrem limitiert wurde, weil einfach die Verbände gemerkt haben, okay, jetzt haben wir die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und das war schon eine ganz schöne Shitshow.
Also da kann man ja, wenn man jetzt ein unseriöser Verein wäre, könnte man ja auch sagen, ich gebe mal ein paar weniger Zuschauer an.
Nein, das haben wir natürlich nicht gemacht.
Dann ging es weiter in Aufstieg in die zweite Liga. Kannst du dich erinnern?
Ja klar, Grimmitschau.
In Grimmitschau. Was wir damals da gemacht haben, Mensch, da haben wir die kistenweise haben wir diese Aufstiegsshirts ins Stadion in Grimmitschau in Sahnepark reingetragen und haben, was weiß ich, glaube für 10 Euro haben wir diese T-Shirts verkauft.
Ja, überragend. Das ist natürlich
in dem Stadion. Und die haben uns das auch erlaubt. Das ist ja eigentlich völlig ungewöhnlich. Und dann haben die Fans, die mitgereist, da waren ja, kann gar nicht mehr sagen, wie viele Leute da mit dabei waren aus Frankfurt.
Das war auch so mit der erste schöne Moment, ne? Und weil so gerade in der Oberliga Jahr 1, Jahr 2, was soll ich sagen? Das erste Regionalliga-Jahr war total ungeregelt, einfach wie gesagt, habe ich ja gerade auch schon beschrieben, ja, weil die Situation mit der Kooperation mit dem Verein nicht wirklich klar war. Aber wie gesagt, Oberliga-Jahr 1 war eine vertane Chance, Oberliga-Jahr 2 sind wir unglücklich in Kassel ausgeschieden und dachten eigentlich, wir haben das Rüstzeug, wir haben alles, die Mannschaft dazu, um aufzusteigen, ist uns nicht gelungen. Der Druck über den Verband, die Erwartungshaltung natürlich uns gegenüber auch innerhalb der Stadt, dass man doch da jetzt aus der Oberliga raus muss. Ja, natürlich wollten wir aus der Oberliga raus, aber es ist uns halt einfach nicht gelungen. Mein Sport ist nur bis zu einem gewissen Punkt planbar und du brauchst auch eine Mannschaft letzten Endes, die in der Lage ist, eine Meisterschaft zu gewinnen. Und als wir dann im dritten Jahr dann tatsächlich, es war ja dann ein Aufstiegsturnier. Ich glaube, die ersten beiden aus der Oberliga Süd, die ersten beiden aus der Oberliga Nord und dann die zwei letzten Mannschaften aus der damaligen zweiten Liga.
Das war dann Grimmitschau.
Grimmitschau und ja, war der andere noch Heilbronn? Ich weiß es gar nicht. Du warst doch dabei. Kannst du erinnern?
Ich blicke immer nur nach vorne.
Ah, okay, alles klar. Nein, und dann es tatsächlich geschafft zu haben, nach drei harten Jahren in der Oberliga, das muss ich sagen, das war eine brutale Erlösung. Das war so, ich habe es ja gerade schon gesagt, eigentlich so mit ja, so der erste schöne Moment, wo du gesagt hast, wow, das lohnt sich, was wir ja, hier tun, weil das passiert ja auch nicht alles weg, einfach ja, so. Ja? Ich meine, es ist ja nicht so, dass jetzt hier die Halle aufschließt und dann kommen die Leute. Ich meine, du musst ja viel dafür tun, ja, ja, logisch, unterm Strich. Ja. Und gerade wenn du dann auch mit Profis zusammenarbeitest, da sind natürlich auch Anforderungen, was die Vertragsinhalte angeht und so weiter und so fort. Parallel immer auf der Suche nach neuen Sponsoren, die uns auch lange, lange ignoriert haben einfach. Und viele waren einfach uns gegenüber auch sehr, sehr voreingenommen und haben gesagt, naja, mein Eishockey funktioniert ja hier nicht in der Stadt, weil die Lions haben es ja bewiesen und wir sind angetreten, um zu beweisen, dass Eishockey eben doch funktioniert in der Stadt. Und ja, ich wiederhole mich, das war einfach toll. Auch, dass wir den Moment zusammen erleben durften. Ja. Ich meine, wir kennen uns ja auch schon ewig. Ja. Man überlegt, auch aus den Lions-Zeiten und noch immer. Ne? Also insofern, dich kenne ich ja wirklich mit am allerlängsten. Und ich erinnere mich noch gut, Grimmitschau, wie irgendwann völlig, völlig emotional, Tränchen drückend dann irgendwie auf so einer, im Kabinengang von dem Stadion dort auf so einer Kiste gesessen und dann, keine Ahnung, das war schön.
Ja, das war schon irre, ja. Ja, dann ging es ja halt weiter in der DL2.
Dann wurde es ja vor allen Dingen auch erst die DL2, weil vorher war es ja die ESBG, ne?
Ja, dann ging es los mit der DL2. Wie sind da deine Erinnerungen?
Ach, erstes Jahr war überragend, oder? Ich meine, vor allen Dingen, wenn du es dann geschafft hast, ein Stück weit mehr in das professionelle Eishockey auch mit reinzukommen, nach wie vor super Zuschauerzahlen. Der ein oder andere Sponsor mehr hat sich für uns interessiert. Ich erinnere mich noch genau. Wir haben eine gute Hauptrunde gespielt und sind dann im Halbfinale oder im Viertelfinale oder Halbfinale auf jeden Fall diese tolle Playoff-Serie gegen Bremerhaven.
Ja,
wo wir auch dieses
ganz unglücklich verloren haben. Da.
Total unglücklich, ja, ja, ja. Erinnere mich in
da
Bremer.
Da gab es einen Bulli, eine genau. Sekunde vor Schluss.
Genau.
Da haben wir eine Auszeit genommen gehabt.
Genau. In Bremerhaven war das, ne?
Ja,
genau. Und da haben wir unglücklich verloren ja, und dann sind wir da. Und Bremerhaven ist, glaube ich, dann auch in dem Jahr Meister geworden oder wurde es wieder Bietigheim, weiß ich nicht mehr genau. Ich erinnere mich an die Temposchlacht. Erzähl du doch nochmal, wie war das denn da eigentlich mit den Tempos?
mit Bremerhaven, das war in dieser Serie, die hat sich natürlich so hochgeschaukelt und da gab es, dass man sich gegenseitig beschuldigt hat, welche Spieler da irgendwelche Fouls oder irgendwas
völlig,
begangen haben und
völlig haben dann, irre Regel, die wurde danach auch abgeschafft. Genau, du hattest als Club, hattest du die Möglichkeit, Videos einzuschicken von einem Foul des Gegners.
Ja. Und es hat damals auch kein Geld gekostet.
Und was da für Videos hin und her geschickt brutal, wurden. Und da ist auch, ich glaube, da ist auch die Rivalität mit Bremerhaven entstanden. Also ich schätze die total, weil die haben schon auch einen Bombenjob gemacht oder oben an der Küste, ne? Aber was da für Videos eigentlich, was wir da für Gespräche geführt haben mit den Ligenleitern und mit den Gerichtsbarkeiten und sowas dann irgendwie. Das war total irre. Und danach wurde diese Regel ja abgeschafft, beziehungsweise die wurde dann, die wurde so geändert, dass wenn du ein Video einschickst, um einen anderen quasi anzuschwärzen.
Kostet 5.000 Euro.
Genau. 5.000 Euro, wenn es dann nicht zu einer Strafe führt, ja.
Ja, genau.
Aber total irre, aber ich glaube, wir haben dann irgendwo
auch. Das war aber auch die richtige Entscheidung von der
Liga. Natürlich war es die richtige Entscheidung. Und dann haben wir hier Tempogate, erzähl mal ganz kurz, die Tempotaschentücher.
Ja, Tempotaschentücher, viel besser war es ja vorher, dass sie dass sie in dieser Live-Übertragung, ich weiß gar nicht, wer das damals noch live übertragen war, glaube ich noch Sprayed auch, ja, Sprayed, haben die, hat dann der Sprecher, das haben ja immer die Ehrenamtliche gemacht bei den Vereinen, die diese Sprayed-Übertragung gemacht haben, der hat, soweit ist das dann ausgeartet, das kann ich mich heute noch dran erinnern, hat er gesagt, der hat doch geschubst. Genau, der hat doch geschubst. Der wollte eine Strafe haben und hat beim Eishockey gesagt, der hat doch geschubst, da haben wir es ja auch wirklich, das war ein schöner Running Gag, die lange Zeit gemacht haben. Jedenfalls haben die
du kannst das Thema nicht übergehen. Wer ist denn wer ist denn da in diesem lebensgroßen Tempotaschentuch dann da?
Und dann haben sie haben bei uns gespielt und dann haben gesagt, weil die ganze Zeit geheult haben, unsere Fans hatten schon auch alle Tempotaschentücher dabei, als praktisch als Begrüßung, wie Bremerhaven hier reinkam. Und dann habe ich bei der Mannschaftsvorstellung unser Treffer vorgestellt, das hieß unser Treffer, haben den aufs Eis gerufen. Und die Bremerhavener, unsere Bremerhavener Gäste haben ihr Maskottchen heute auch mitgebracht.
Und das ist der Potent.
Genau. Und da ist hier unten bei uns aus dem Tunnel, die als wirklich also in so einem Tempo-Tab. Das kann ich ja nicht sagen, wer das war. Aber wir sind im Tempo-Tab. Nein, sag ich dir.
Das war der Stracke.
Wir sind im Tempotaschentuch-Verpackung ist er rausgekommen aufs Eis.
Und die Zuschauer alle dann mit Tempotaschen gewinkt, ne?
Ja, das haben mir die gewunken. Bremerhaven lange Zeit.
Der Alfred Brey, den ich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr schätze.
Wer ist der Alfred Brey?
Alfred Brey ist ja der verantwortliche Sportdirektor von den Bremerhavenern, ist jetzt in Ruhestand gegangen, beziehungsweise ist gerade so am Ausklingen, den ich wirklich sehr, sehr schätze, einfach für seine Leistung, für seine Art, immer direkt raus. Der hat uns gehasst und wahrscheinlich hasst er uns heute noch, aber das haben wir uns auch verdient an der Stelle.
Ich auch.
Weil wir haben schon auch in dem ersten DL2-Jahr dann tatsächlich ein Ausrufezeichen gesetzt mit unserer sportlichen Leistung, aber auch mit dem Gesamtpaket. Ne? Weil ich meine, wir haben halt einen richtigen Aufschlag gemacht und ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr Glück gehabt hätten, dann hätten wir die Serie gegen Bremerhaven tatsächlich auch gewonnen. Aber allein diese Videoeincheckerei.
Hätten wir ja, wenn wir das Spiel gewonnen.
Genau. Aber diese ganze Videoeincheckerei und alles, was da war. Und ich kann mich noch erinnern, wir hatten einen Spieler gehabt, ich glaube, der hieß Kyle Ostro. Der ist dann in Bremerhaven über den Haufen gefahren worden. Der ist dann aus meiner Sicht absichtlich gecheckt. Bremerhaven sieht es anders. Wir haben ein Video eingeschickt. Ich glaube, der Spieler ist
kostenlos noch, oder?
Kostenlos, glaube ich, damals noch. Und der Bremerhaven Spieler wurde dann auch gesperrt. Und Alfred Brey dann an dem Samstag telefoniert und dann gegenseitig uns wegbeleidigt. Also das war unglaublich. Aber wenn man so drüber spricht und dabei auch noch lacht, ich sehe ja dein Gesicht auch. Ja. Allein die denkt,
ich kann mir nur sagen, der hat doch geschubst.
Ich kann dich wegpissen. Weißt du, wie viel Tempotaschentücher, Päckchen wir auf der Geschäftsstelle noch liegen haben?
Von der damaligen Zeit.
Von 2040. Laufen die irgendwann ab? Haben die so ein MHD da?
Ich hab keine Ahnung. Aber eigentlich müssten wir die doch... wer ist denn der aktuelle Gegner, wo du sagst, da könnten wir Tempotaschentücher haben?
Weiß ich nicht.
Wer jammert denn am meisten rum aktuell?
Das darf ich nicht sagen, dann würde ich verklagt werden.
Okay, dann lass es genau. Das lassen wir, so viel Geld haben wir nicht übrig, dass du noch wieder eine neue Klage anleiern kannst.
Na, aber blöd.
Lassen wir lieber mal. Ja, das ist zweite Liga. Und da müssen wir einfach nochmal reden, auch ein ganz herber Einschnitt, wie wir die VdB Bank verloren haben.
Ja, brutal.
Das ist nämlich doppelt brutal. Wir haben nämlich nicht, also aus meiner Sicht, wir haben nämlich nicht nur die VdB Bank als Sponsor, der uns da von Anfang an großartig unterstützt hat, was ich so schade fand. Wir hatten ein super Verhältnis mit den Leuten. Die waren auch wirklich Eishockey interessiert. Die hatten wirklich Spaß. Die waren immer mit hier gewesen, was wir da mit denen für tolle Veranstaltungen hatten und mussten dann, das kannst du ja besser erzählen, wirklich von heute auf morgen aufhören.
Ja, wir hatten die VTB als Hauptsponsor, die Bank, die uns den Rücken stärkt, ja über 8 oder 9 Jahre zuvor bereits gehabt, die mit uns aus der Oberliga rausgegangen sind. Ganz, ganz tolles Verhältnis. Ich erinnere mich an tolle Menschen, die bei der VTB hier in Frankfurt gearbeitet haben. Und vor allen Dingen, das waren ja nicht irgendwelche Pelzmützen tragenden, Wodka-saufenden Vollidioten, sondern das waren größtenteils Deutsche oder auch Österreicher, ne, die hier in Frankfurt gearbeitet haben, Banker durch und durch und die vor allen Dingen extrem hinter uns standen, ne? die nicht nur monetär sich stark bei uns engagiert haben, sondern einfach auch an unserer Seite waren. Egal was es war, es war eine ganz, ganz tolle Partnerschaft. Und als dann 2022, ich glaube es war im Februar, also als der Putin dann meinte, die Ukraine zu überfallen, ist dann natürlich dann nicht nur, dass man als Mensch entsetzt ist darüber, dass von heute auf morgen mitten in Europa Krieg entsteht, Verbunden mit den Sorgen, die man als Mensch in sich trägt, ist natürlich eine Situation entstanden, die für uns ganz, ganz schwierig war. Denn wir sind sehr, sehr schnell dann tatsächlich auch unter Druck geraten. Facebook, Social Media hat uns massiv, Menschen haben uns massiv angegangen und haben von uns
Politiker
auch davon abgesehen. Ja. Ne? Also das heißt, jeder, der meinte, er müsste sich äußern, hat dann da noch zusätzlich Druck auf uns ausgeübt mit der Forderung, dass wir uns sofort von diesem Sponsor der russischen VTB Bank, ist ja die zweitgrößte russische Staatsbank, auch heute noch hinter der Sberbank. Wir müssen uns da sofort trennen.
Wie hast du das gemacht? Hast du die dann angerufen? Hast du gesagt, wir müssen
Waren wir im Dialog. Ne? Also letzten Endes, also für uns stand das völlig außer Frage, dass wir da reagieren müssen. Aber wir sind da beleidigt worden. Ja. Innerhalb von wenigen Stunden, nachdem der Krieg ausgebrochen ist, wie wir denn uns erdreisten können, da dieses Geld anzunehmen, dieses Blutgeld aus Russland. Mhm. Und natürlich bedarf es da auch einer eingehenden juristischen Prüfung. Und da waren wir längstens mittendrin und haben dann auch innerhalb von 24 Stunden diesen Vertrag dann aufgekündigt. Ist eine außerordentliche Kündigung. Ne? Das heißt, ich habe dann Bezug genommen auf den Sponsoring-Vertrag, habe eine außerordentliche Kündigung dann dementsprechend geschrieben mit dem Kriegsgrund. Ne? Natürlich habe ich vorab den Geschäftsführer der VTB Bank informiert darüber, dass wir das tun werden, habe ihm das erklärt, der hat das auch verstanden, Verständnis gezeigt. Die wussten ja selber nicht, wie ihnen geschieht, ne? Mit VTB Bank hier im Headquarter in Frankfurt, und ich bin dann mit dem Christian Kleid dann abends an diesem Donnerstag dann zur Zentrale gefahren von der VTB und habe dann rechtssicher die Kündigung zugestellt. Ne?
Ja.
Und weil du brauchst ja immer dann auch einen Beweis oder jemanden, der bezeugt, dass die Kündigung zugestellt wurde. Und das war natürlich extrem bitter. Ne? Also die Situation an und für sich, aber auch für die Löwen. Denn wir haben unseren cashstärksten Sponsor aufgekündigt, und ich wusste tatsächlich zu dem Zeitpunkt nicht, Februar 2022, wie es weitergeht. Und
wir gehören noch eine Geschichte dazu, die ja auch mit dieser Beendigung, was hast du gesagt, du warst Donnerstag, wir hatten dann, glaube ich, freitags ein Heimspiel, leg mich nicht fest, ob das stimmt, aber wir hatten zeitnah ein Heimspiel und mussten hier ja bei uns in der Halle.
Wir haben sonntags gespielt. Donnerstags haben wir die VTB gekündigt und dann haben wir freitags auswärts gespielt, ich weiß nicht mehr wo, und die erste Herausforderung war, wir hatten ja auf den Spieltrikots die VTB draufstehen, auf dem Rücken oben, da wo jetzt Orion ist. Und mussten ja diese Trikots erstmal neutralisieren. Das heißt, es mussten eigentlich innerhalb von wenigen Stunden mussten Aufnäher produziert werden.
Peace haben wir da.
Genau. Ja, ja. Und hatten dann auf unsere weiße Trikots, hatten wir dann über Nacht Aufnäher produzieren lassen. Ein Irrsinn, ja. Haben die dann aufgebracht, dann Schneider gefunden, bekniet, ja. Irgend so eine kleine Schneiderei in Frankfurt, hat gesagt, hier, wir brauchen die Trikots, hast 3 Stunden Zeit, sind 30 Trikots, hier sind die Aufnäher, kannst die bitte draufnähen, weil die Mannschaft fährt gleich los. Nein, die Mannschaft war dann schon unterwegs, und irgendein Geschäftsstellenmitarbeiter ist dann hinterhergefahren und hat dann diese Trikots noch zum Auswärtsspiel gebracht, und freitags abends lief dann unsere Mannschaft mit Peace auf dem Rücken auf. Ne? Brutal, ne?
Also und weißt du, was man noch
von jemand redet so einfach darüber und was das eigentlich für ein emotionaler Druck auch zu dem Zeitpunkt war, weil
du auch gar nicht wusstest, wie geht das jetzt eigentlich weiter, wie funktioniert das aber noch irre, was dazugehört zu dieser Geschichte, ist ja, wir haben ja auch dieses Tornetz, dieses Fangnetz. Kannst du dich noch daran erinnern, was wir da gemacht haben? Eine der skurrilsten Geschichten, die ich hier mit euch hier in diesem Laden erlebt habe. Da, ich weiß aber nicht mehr, ich glaube, das war sogar noch an diesem Donnerstag in der Nacht.
Das war am Freitag. Während wir spielten auswärts, haben wir freitags...
Aber wir haben uns um 1 Uhr getroffen. Wir haben uns um 1 Uhr nachts... Wir haben uns um 1 Uhr nachts in der Eissporthalle getroffen, weil da vorher war noch Betrieb. Und wir wollten auch nicht...
Trainingsbetrieb und Publikumslauf.
Und haben uns um 1 Uhr haben wir vom Dieter Henning die Genehmigung gekriegt, dass wir da rein dürfen.
Dieter Henning, sag, wer Dieter Henning ist?
Der Hallmeister von...
Der Betriebsleiter.
Genau, ne? Okay, ja. Und haben dieses Tornetz, der ist ja ganz groß mit VTB...
Das Puckschutznetz. Geneigten Hörer, das sind die großen Fangnetze hinter den beiden Toren. Ne? Das ist das Puckschutznetz.
Und das eine, auf der einen Seite war mit VTB gebrandet, oder wie sagt man da... Wie sagt ihr da?
Gebrandet. Genau.
Und das mussten wir ja auch wegkriegen. Und da, ich glaube sogar, dass der Dieter Henning die Idee hatte, dass das können wir, ihr könnt es doch übersprühen. Übersprüht einfach mal den Schriftzug. Oh Gott. Wir haben, wir haben ja so eine Hebebühne. Im nächsten haben wir uns nachts um 1 Uhr hier getroffen. die gesamte Geschäftsstelle war dabei, weil das war so ein skurriler Moment. Unser heutiger Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt war übrigens auch mit dabei
gewesen. Damals der Sportdezernent.
Ja.
Mike Josef,
genau. Und da sind wir auf diesen Hubwagen und wir zwei sind da hoch und haben mit Sprühdosen, die also schwarz gesprüht haben, dass das einheitlich schwarz ist, dass dieser Schriftzug weg ist, haben diese Netze eingesprüht und haben gedacht, oder ich habe gedacht, in meinem Halbwissen, dass 3-4 Spraydosen brauchen wir da schon, um das wegzusprühen. Aber das war, wenn wir dann mit dem U-Bahn, da hat man erstmal diese Dimension gesehen. Und vor allen Dingen mussten wir es von beiden Seiten, weil es auch noch von beiden, wenn du von der einen Seite zugesprüht hast, war es auf der anderen Seite war es noch lesbar. Und da haben wir tatsächlich, das weiß ich noch wie heute, weil die haben wir sogar noch gesponsert gekriegt, haben wir 58 Spraydosen leer gesprüht. Das hat dort oben gestuhlt. Ich glaube, das war das Ungesündeste, was ich je in meinem Leben gemacht habe.
Ich war völlig high.
Wir
waren um 3 oder um 4 waren wir fertig.
Genau,
ne?
Wir stehen oben auf dieser Dings. Also ich hatte erstmal meine Finger sahen aus, durch dieses ständig auf diesen fucking Sprühknopf drauf zu drücken. Und haben in dieser Nacht dieses gesamte Netz weggesprüht und neutralisiert.
Was, kannst du dich erinnern, was das da für ein Nebel in der Halle war?
Ich musste mehrfach runter von dem Dings, dass mir mal durchatmen geht. Wenn du unten dann durch den Gang gegangen bist, wir haben ja dann extra noch ausgelegt, weil wir ja gesprüht haben, damit das nicht schwarz wird, damit nicht der ganze Boden schwarz wird. Das Eis, das muss man ja vorher noch alles abdecken. Was ein Wahnsinn.
Ja, aber
in der Nacht, ja.
Das gehört
halt zu der Geschichte. Aber das ist so sagen, die vergisst man.
Das gehört halt zur Geschichte der Löwen Frankfurt auch. Ich finde vor allen Dingen auch, wir haben einfach als gesamte Organisation, da will ich mich jetzt nicht selbst als Geschäftsführer, der die Verantwortung trägt, hervorheben, sondern wir haben einfach goldrichtig gehandelt, weil wir konnten an der Stelle einfach nicht weiter mit VTB-Logo auf dem Trikot am Spielbetrieb teilnehmen. Das Branding musste komplett neutralisiert werden. Wir hatten ja auch Banden gehabt, ne, in der Eissporthalle. Es waren 5 oder 6, hatte dann der Werbetechnik Schreiner, hatte ja dann auch über Nacht diese Banden neutralisiert. Ganz, ganz lange waren diese Banden, weil sie nicht verkauft waren sie ja noch mit Peace gebrandet. Parallel sonntags haben wir dann unser Heimspiel gehabt. Das heißt, die schwarzen Trikots mussten dann vorbereitet werden. Wieder zu dem Schneider, ne? Hier hast du die nächsten 30 Trikots, kannst du das draufnehmen. Aber es gehört für uns dazu und ich erinnere mich auch sehr gut, weil natürlich auch der Druck auf mich sehr, sehr als verantwortlicher Geschäftsführer sehr, sehr groß war.
Weil wir eine russische Bank als Partner hatten.
Das Haten, der Hass. Ne? Also ich erinnere mich auch, dass ich einen Anruf hatte, unbekannte Nummer bei mir auf dem Handy, wo dann jemand dran war und mir sagte, ich weiß genau, wo du wohnst. Du hast 24 Stunden Zeit, dich von der VTB zu trennen, ansonsten wird was Schlimmes passieren. Das war eine harte Zeit und natürlich auch großes Presseecho. Ich habe viele Interviews gegeben. Ich erinnere mich an fast ein ganze Seite Interview auch mit mir, aber auch natürlich Berichterstattung über die Trennung der Löwen von der russischen VTB Bank, in der ich dann zitiert habe. Ich wurde gefragt, wie kann man das irgendwie, was passiert da gerade mit Ihnen oder was macht das mit Ihnen als Geschäftsführer? Und ich habe gesagt, das ist wie wenn du dir beide Pulsadern aufschneidest und du setzt dich an den Wegesrand und hoffst, gefunden zu werden.
Ja. Du übertreibst ja oft mit deinen
Du ja zum Glück nicht, gell?
Nee.
Aber genau so war es, ne?
Ja, aber man muss dann aber auch dazu sagen, die positive Geschichte, dass wir im Anschluss, nachdem wir uns dann wirklich radikal getrennt haben, kürzester Zeit, dass dann ja auch Leute gekommen sind, die gesagt haben, hör mal zu, ich springe ein, ich unterstütze euch.
Genau, also das muss man ja auch, also allen voran die Heike Susemichl, ne, die geschäftsführende Gesellschafterin von Orion, hatte uns dann auch nachdem wir die Playoffs dann erfolgreich, also wirklich eine unglaubliche Story alleine, diese Playoffs, kein einziges Spiel zu verlieren, gab es noch nicht im deutschen Eishockey und wird es wahrscheinlich auch nie wieder geben.
Zum Aufstieg,
genau. Und Heike Susemichl hatte uns angerufen und hat gesagt, hier, ich finde das super, wie ihr euch verhaltet und ich möchte euch unterstützen und auch einfach honorieren, dass ihr mit solchen Werten agiert, dass das für euch wichtig ist an der Stelle. Und auch der Alex Nix hatte ja dann, Geschäftsführer der Gesellschaft von Otto aus Nix, hatte uns dann kontaktiert, dass er uns gerne unterstützen möchte. Natürlich sind wir auch aufgestiegen, wurden dadurch natürlich auch als DEL-Team dann deutlich attraktiver als Sponsoring-Partner, als Club. Aber das waren so die Momente auch gerade
wo ich sage, okay, es wird dann doch honoriert, wenn man aufrecht durchs Leben geht.
Ja, aber der Aufstieg DL wollen wir nicht ganz so übergehen in Ravensburg. Das war natürlich schon auch für uns, also das muss ich sagen, war für mich auch nicht nur das, natürlich ist es ja toll, wenn du im Meisterwissen aufsteigst, aber das war jetzt, wir haben das tatsächlich wieder geschafft, weil das Ziel war ja damals, wie wir angefangen haben, 2010, wir wollen wieder zurück in die DEL.
Was aber auch vergessen wird, wir sind 2010 angefangen, sind dann 2011 in die Oberliga aufgestiegen, sind dann 3 Jahre später, 2014 war es, dann in die zweite Liga aufgestiegen und waren ja 2017 Meister. Das heißt, zu dem Zeitpunkt gab es aber noch
keinen Aufstieg,
keinen geregelten Auf- und Abstieg. Das heißt, wir haben es eigentlich
2017
geschafft. So viel Ordnung muss sein. Haben wir es eigentlich innerhalb von 7 Jahren auf dem sportlichen Weg geschafft, von der Regionalliga, vierte Liga,
kann man auch so
in die erste Liga zu schaffen. Okay, aber für den geneigten Hörer, der weiß es natürlich, gab keinen geregelten Auf- und Abstieg. Insofern sind wir 2017 dann in der zweiten Liga verblieben. Und durften dann 2022, als dann die Tür wieder auf war nach oben, dann mit einer unfassbaren Playoff-Serie, 3 unfassbaren Playoff-Serien, ohne ein Spiel zu verlieren, überragend, ja. Also toll.
Was hast du noch für Erinnerungen an das wirkliche Aufstiegsspiel, sage ich dann, in Ravensburg, das letzte vierte Spiel in Ravensburg? Ja,
wir sind früh morgens losgefahren, ne? Ja. Andreas war mit dabei, war ein schöner Tag. War ein bisschen kalt, ich erinnere mich, wir haben dann draußen in Ravensburg noch in der Altstadt gesessen und haben irgendwie leckeres Schnitzel gegessen oder irgendwas. Sind schon Löwenfans vorbeigezogen und so langsam steigte dann auch tatsächlich die Spannung. Wir haben in der Serie 3-0 vorne gelegen, best of seven.
Wir waren eigentlich relativ entspannt, muss man dazu sagen.
Relativ, aber ich meine, wenn du
3-0 in der Serie vorgelegt.
Wenn du aber kurz davor bist, dann willst du es auch haben. Und zwar jetzt, klar, natürlich auch die Überlegung, verlieren wir heute vielleicht besser, damit wir dann zu Hause vor unseren Fans aufsteigen können. Aber letzten Endes kommt es, wie es kommt. Und das war einfach, auch wenn mir die Situation dann nicht... Wie ist das Spiel ausgegangen? 2-1?
1-0.
Nein. 2-1, ne?
2-1. Ehrlich?
Oh. 2-1. Was hast du 2-1? Das war das dritte Spiel 3, wo der Max Faber, ich glaube, in der Verlängerung das Ding von der linken Seite reingeschossen hat. Und dort haben wir... Ich glaube, wir haben 1-0 hinten gelegen, dann 1-1 und dann Reid McNeil. Kurz vor Schluss, musste so 56. Minute gewesen sein, hat Reid McNeil 2-1. Überragend. Was dann für Emotionen auch losbrachen, ne? Also,
das war schon toll.
Auch die Rückfahrt, überleg mal bitte, was haben wir für einen Spaß gehabt? Du trinkst ja keinen Alkohol, ich ja auch nicht.
Deswegen muss ich immer fahren.
Genau, du bist gefahren. Bist du nicht sogar geblitzt worden?
Wir reden über so ein tolles Ereignis. Es ist nach 15 Jahren aufgestiegen und in die DEL aufgestiegen, Meister geworden mit einer unglaublichen Serie. Und du redest über so eine scheiß Blitzer.
Du hast doch 4 Wochen Fahrverbot gehabt.
Ja, es war mitten
hast
in der Nacht.
Hast dich belohnt mit 4 Wochen Fahrverbot. Kannst du dich noch erinnern, wir sind nach Hause gekommen, es war dann so 4 oder sowas und wir hatten ja hier so ein kleines Public Viewing gemacht für ein paar Sponsoren und Partner von uns, die waren dann auch da. Aber da sind wir doch, erinnere dich, als wir nach Frankfurt kamen, sind wir doch als allererstes zu diesem Imbiss gefahren.
Ja.
An der Konstabler. Konstabler waren wir und haben dann da Essen geholt für die Mannschaft.
Ja.
Was haben wir da bestellt? Das waren doch dann irgendwie 50 Burger und 80 Hotdogs oder irgendwas.
Bestellt. Der hat seinen Augen nicht getraut. Ich glaube, da musste man sogar noch, der hat die Bestellung gar nicht erst angenommen.
Der hat gedacht, wir verarschen dich. Genau, wir haben den angerufen und gesagt, wir wollen bestellen. Der hat gedacht, wir haben sie nicht mehr alle. Und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, wir sind gleich. Und ich glaube, da haben wir dann irgendwie, was weiß ich, 700 oder 800 Euro bezahlt für das Essen und dann...
In der Imbissbude,
gell? In der Imbissbude, ja klar.
Nachts um...
morgens um 4 war das. Und dann haben wir da gestanden und sind dann hier zurückgefahren zur Lounge und ich glaube dann so gegen 5 oder so war dann die Mannschaft da und dann waren auch so die treuesten unserer treuen Fans waren dann hier nachts irgendwie mit bengalischen Feuern und überragend.
Das war schon
nix. Hast du doch hier oben noch gestanden oder?
Moderation noch Dings.
Moderation gemacht mit allem, was dazu geht. Ja, das sind die Momente, die werden wir nie vergessen und es war natürlich auch unfassbar schön, endlich dann Ziel erreicht.
Ziel erreicht,
2022.
Und dann das erste Endlich Spiel. DL. Danach gleich das erste Spiel in der DEL in Wolfsburg war ich oben gewesen. Haben wir in Wolfsburg gewonnen. Das war der erste Sieg nach zig Jahren in DEL-Sieg. Das war schon auch ein. Das gehört für mich dazu praktisch.
Brett hat doch, glaube ich, 1 oder 2 Tore gemacht.
Wir haben ganz schnell. Mit dem Ergebnis bin ich so schlecht. Aber wir haben ganz schnell zurückgelegen. Wir haben nämlich gedacht, es gibt ein Debakel. Ich glaube, wir haben ganz schnell 2-0 zurückgelegen in Wolfsburg. innerhalb von 5 Minuten, also wie es uns auch in dieser Saison öfters passiert ist, schnell zurückgelegen, haben dann aber das Spiel 4-2 gewonnen, sage ich. Ich sage raus, 4-2 aus dem Gedächtnis. Für alle, die es besser wissen, ihr könnt euer Wissen behalten. Wir haben auf jeden Fall gewonnen in Wolfsburg.
Das stimmt.
So ist es.
Und ich bin der Meinung, Brett Breitkreuz, entscheidendes Tor.
Will ich dir nicht widersprechen.
Bist du noch auf der Fahrt geblitzt worden?
Nee, das war...
Ich erinnere mich, da sind wir doch mit dem Alex Nix nach Köln gefahren zum Spiel. Oder war das Düsseldorf? Da
Nein,
so, bist
Köln.
Du doch wieder geblitzt worden.
Das war in Köln. Das war für mich eigentlich das schlimmste Moment in meinem ganzen Leben. Das ist sowas Peinliches. Dass man mal geblitzt wird oder dann nach der Aufstiegsfeier in Ravensburg, okay, das kann passieren nachts um 2 Uhr. Aber da sind wir auf der Rückfahrt von Köln gewesen und ich bin am Elserberg geblitzt worden. Und
ich habe neben dir gesessen.
Ich habe immer gesagt, du liest ja oft, die nehmen 1,5 Millionen Euro ein im Jahr an Blitzergeld, nur an diesem Elserberg. Und habe gesagt, welcher Idiot lässt sich an der ältesten Blitzeranlage, die es in Deutschland gibt, lässt sich da noch blitzen. Und ich fahre voll nachts in das Ding rein. Aber es war kein Wahrverbot, es war nur... ganz mild, kleine Geldstrafe. Wir haben aber in Köln gewonnen, ich habe es gerne bezahlt. Kinder, bitte, liebe an die Kinder, bitte nicht nachmachen, sagt man doch immer, gell, bei so, solchen Dings. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, also Aufstieg DEL. Jetzt kommen wir eigentlich mal zur wirtschaftlichen Situation und der Entwicklung der Löwen. Du hast ja schon den Anfang beschrieben. Wie ist denn die wirtschaftliche Situation innerhalb dieser DEL gewesen und vor allen Dingen, was die Leute alle interessiert, mich auch interessiert, wie ist sie denn heute, gerade heute jetzt nach so einer, ich sag mal, nach so einer schlechten Saison, die wir dieses Jahr gespielt haben?
Also die Löwen Frankfurt sind solide, wirtschaftlich solide aufgestellt und ich habe ja auch von Tag 1 an als verantwortlicher Geschäftsführer gesagt, aber auch, weil Andreas und ich es immer so besprochen haben, die Gesellschafter entnehmen hier keine Gewinne. Es geht hier immer um das Wohl der Löwen Frankfurt. Und die Löwen Frankfurt sind solide aufgestellt, wirtschaftlich solide aufgestellt. Ich will nicht sagen, dass es uns gut geht. Ich glaube, am Ende des Tages geht es einfach darum, dass wir mit Budgets arbeiten. Und diese
du willst nicht sagen, dass es uns nicht gut geht? Heißt es, uns geht's schlecht?
Nee, uns geht's nicht schlecht, aber wir müssen halt einfach zusehen, dass wir klarkommen. Ne? Ich meine, Andreas hat ja in der letzten Folge ja auch die Nachteile der Nix-Eissporthalle an der Stelle sehr deutlich auch formuliert. Wir müssen klarkommen mit der Halle, in der wir spielen. Das bedeutet einfach von vornherein, wir sind limitiert in den Umsätzen. 7.000 Zuschauer, wir müssen sich um alles durchgehen, davon die Hälfte Stehplätze.
Also man kann sagen, wir schwimmen nicht in Geld.
Wir schwimmen nicht in Geld, aber wir kommen klar. Ja, okay, und wenn wir Gewinne wirtschaften, das kommt durchaus vor, dann legen wir die zur Seite, bilden sozusagen eine Reserve, die uns jetzt an der Stelle auch gut tut. Ne? In der Saison, in der es mal nicht so gut läuft. Ne?
Einfach das wollte ich gerade nochmal nachfragen. Genau. Also wenn jetzt speziell in dieser Saison, macht sich das wirtschaftlich bemerkbar oder kommt es erst später?
Ja klar, macht sich das wirtschaftlich bemerkbar. Ne? In zweierlei Richtungen. Auf der einen Seite sind wir schon im Bereich Sponsoring und auch Ticketing natürlich aufgrund der Leistung der Mannschaft, aber gerade im Bereich des Ticketings können wir zwar immer noch zufrieden sein, aber wir haben nicht die Umsätze im Ticketing verständlicherweise erreicht wie im letzten Jahr, einfach weil wir sportlich so viele Dellen hatten in dieser aktuellen Saison.
Aber trotzdem haben wir doch noch hohe Zuschauer. Gerade im Spiel gegen Iserlohn wieder ausverkauft gewesen.
Ja,
ist okay,
aber es gab auch gerade Anfang der Saison natürlich einige Spiele, wo du gemerkt hast, dass die Zuschauerzahlen jetzt doch zurückgehen. Aber du, unterm Strich ist es meine Verantwortung und ich stehe dafür, dass die Löwen Frankfurt wirtschaftlich solide dastehen. Und letzten Endes müssen und wollen wir auch einfach ein verlässlicher Partner sein für jedes Unternehmen, das sich bei uns engagiert, aber auch für die Fans. Denn das ist ja auch das Learning, jetzt gehe ich zurück zu 2010, das, was hier passierte mit der Insolvenz, in der viele Menschen einfach ihr Geld verloren haben, dadurch, dass eben... da diese Insolvenz stattfand, das darf nie wieder passieren und das wird auch nie wieder passieren. Also insofern, wir kommen klar. Aber ich meine, wenn man einfach...
Ist immer herausfordernd.
Das ist definitiv herausfordernd und ich meine, wir sind im Umsatzbereich unterwegs von 9 bis 10 Millionen und das ist eigentlich, wenn du dir die Liga anschaust, dann hast du die Top-Clubs, da brauchen wir namentlich nicht zu nennen, aber da sind wir so im Bereich von, was weiß ich, 18 bis 25 Millionen, ne? Und dann hast du eine große, breite Masse von Clubs, die so in dem Bereich unterwegs sind wie wir. Und ja, da müssen wir klarkommen.
Ja, aber wenn wir jetzt sagen, wenn du sagst, wir haben 9 bis 10 Millionen, gut, dann können wir nicht mit diesen Topclubs mithalten. Aber dann kann man doch sagen, dass das Ergebnis auch von dieser Saison einfach zu wenig ist für das, was unsere Möglichkeiten hergeben. Jetzt, wenn du jetzt nochmal so einen Rückblick auf diese Saison machst, wie beurteilst du das als geschäftsführende Gesellschaft? Das Ergebnis, das wir jetzt haben, dass wir als 13. aus dieser Saison gehen werden.
Also an und für sich 13. zu werden, ist kein Beinbruch. Aber, und das Aber ist dick unterstrichen, wir sind jetzt im 4. Jahr und wir haben uns natürlich schon insgeheim auch die Hoffnung gehabt, auch die Erwartung gehabt und die Hoffnung gemacht, dass wir dementsprechend Platz 10, Platz 9 oder irgendwas dann auch angreifen können. Gut, die Unwägbarkeiten im Sport ist nie planbar und du weißt nie, was passiert, hast verletzt, ja oder nein, all diese Dinge funktionieren, Spieler funktionieren sie nicht, aber unterm Strich ist diese Saison eine klare Enttäuschung. Bin natürlich schon froh, dass wir, nachdem es hier zwischendrin wirklich nicht gut aussah und wir, glaube ich, nur noch 4 Punkte Vorsprung vor Dresden hatten und wir hier zu Hause desaströse Mannschaftsleistungen gesehen haben mit hohen Niederlagen. Allein wie die Saison losging, ne, mit dem 8-1 war es, glaube ich, ne, zu Hause gegen Wolfsburg, leck mich doch am Ärmel, ne. Und ich meine, diese Niederlagenserien, die dann immer wieder auch vorkamen, klar, hast du mal kleine Lichtblicke gehabt mit begeisternden Spielen, wo du auch Top-Gegner geschlagen hast, ne, größtenteils zu Hause, aber ganz klar, die Saison ist eine absolute Enttäuschung und wir müssen einfach besser werden. Ja?
Für mich als Philosoph ist ja Enttäuschung ist ja das Ergebnis zu hoher Erwartung.
Hast du einen Glückskeks gegessen? Sag's nochmal.
Enttäuschung ist das Ergebnis zu hoher Erwartung. Lass es mal sagen.
Nö, es trifft genau zu, nein, ne?
Ja, aber ist die Erwartung zu hoch oder
nicht? Aber wir haben ja immer gesagt, und das wird auch solange es noch dauert, dass wir eben in eine neue Arena einziehen, wird das immer das gleiche Saisonziel sein. Punkt für Punkt gekommen, um zu bleiben, mit dem Abstieg so früh wie es geht nichts zu tun zu haben und dann schauen, was nach oben geht. Aber dass du so Dead End hinten drinne hängst und auf dem 13. Platz rumhängst, ja, es ist in allen Bereichen einfach nicht gut genug.
Aber wir haben ja nicht nur, jetzt sind wir 7 Spieltage vor Schluss, sind wir ja gerettet gewesen, aber es gab ja schon die Phase, auch jetzt gerade in dieser Saison, wie soll ich das vorsichtig formulieren, wo wir die nackte Angst gehabt haben, dass wir absteigen.
Ja, klar.
Und wir hatten einmal 9 Punkte an Dresden dran und haben dann ein Spiel gegen Dresden gehabt oder so. Also wenn wir das verloren haben, dann hast du nur noch 6 Punkte. Also es gab ja schon. Und dann kommt natürlich, das ist ja ganz klar, da kommt natürlich Kritik, weil wir ja auch teilweise, das muss man auch sagen, teilweise auch, wir werden immer Spiele verlieren, aber teilweise irgendwie so komische Spiele verloren haben oder die Spiele so komisch verloren haben. So aussichtslos verloren haben. Und dann kommt ja natürlich, was da auf uns einschlägt, und ich sagte selbst für mich als Stadionsprecher, der ja überhaupt keine Verantwortung hat, was das Finanzielle oder sonst irgendwas hat, ist es schon auch natürlich der Job viel schöner, wenn du gewinnst.
Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der DEL, solange wir in der Halle spielen, in der wir heute spielen. Wir lieben ja alle auch die Eissporthalle, ist doch überhaupt keine Frage. Ne? Mein letzten Endes ist es eine Kultstätte. Und auch wenn du den Vergleich jetzt hast, jetzt waren wir in München, natürlich ist das eine überragende Arena in München, aber so richtig Stimmung ist da auch nicht. Ne? Also wir lieben alle die Eissporthalle, aber die Nix-Eissporthalle bietet uns an der Stelle einfach nicht die Vermarktungsmöglichkeiten, die es braucht. Mhm. Einfach auch, um das nötige Geld zur Verfügung zu haben, um sportlich erfolgreicher zu sein, als wir das heute sind. Umkehrschluss daraus ist, das Geld, das wir heute haben, müssen wir einfach besser ausgeben. Und das ist die Herausforderung an den Sport. Und aber das ist die Realität. Und also die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit dem Setup Meister werden, ist sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir unsere Hausaufgaben erledigen und dementsprechend einfach mit den finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, eine bessere Mannschaft zusammenstellen, was ja durchaus möglich ist. Denn ich habe ja vorhin gesagt, dass ein Großteil der anderen Clubs in der Liga das ähnliche Geld zur Verfügung haben wie wir. Wir haben natürlich einen Standortnachteil, ja, dass halt hier in Frankfurt dementsprechend auch die Wohnung, jeder Spieler, Mitarbeiter aus dem Sport hat ja, kriegt ja von uns Auto, Wohnung, on top noch, ja, zur Verfügung gestellt. Ich meine, natürlich, Bremerhaven zahlt wahrscheinlich einen Bruchteil für Mietwohnungen im Vergleich zu dem, was wir ausgeben. Aber das soll keine Ausrede sein. Wir müssen einfach besser sein für den Aufwand, den wir hier betreiben. Und das sind wir den Fans und den Sponsoren auch einfach schuldig.
Power Break. Lasst uns hier nochmal ein kurzes Break machen. Ich muss hier auch nochmal was trinken. Und da ist bei mir übrigens im Moment recht regelmäßig Holy am Start. Ich bin ja nicht so ein Energy-Eistee-Pulver-Fan gewesen, aber das Zeug schmeckt wirklich stark. Und das völlig ohne Zucker und irgendeinem anderen unnötigen Kram. Einfach ein geiler Geschmack mit gutem Gewissen. Es gibt eine riesige Auswahl. Meine Lieblingssorte gerade aktuell ist Peach Black Tea. Und es geht vor allen Dingen völlig easy. Shaker, Wasser rein, Pulver rein, fertig. Kannst du dosieren, je nach Lust und Laune, ein bisschen leichter oder volle Intensität, wie du willst. Und jetzt für euch der Löwenvorteil. Jeder Neukunde bekommt 5 Euro Rabatt mit Code LÖWEN5. Und jeder, der schon mal bestellt hat, bekommt 10% Rabatt mit LÖWEN10 auf jede weitere Bestellung. Probiert's aus auf holy.com, holy.com. Und jetzt geht's weiter.
Was mich in dem Zusammenhang noch interessiert, gerade jetzt in dieser Saison, wie gehst du eigentlich damit um in dieser Phase, wo wir kurzzeitig gedacht haben, dass uns fliegt der ganze Laden auseinander vom Sportlichen?
Existenzangst.
Wir haben so lange gearbeitet.
Kannst du das weg? Kannst du? Nein, natürlich kann ich. Ich bin auch ein Mensch. Ne? Ja. Ich meine, ich habe ein breites Kreuz und ich kann sicherlich eine Menge ertragen, aber wir haben so lange gearbeitet, wir haben 12 Jahre darauf hingearbeitet, dass wir in die DEL kommen, und ich meine, klar sind wir stolz darauf, schau doch, Bietigheim ist 2 Jahre drin geblieben, dann sind sie wieder runter, Dresden ein Jahr, jetzt gehen sie wieder runter, kommt drauf an, was von euch. Wir sind jetzt im 4. Jahr, wir sind nach wie vor da, aber die Entwicklung fehlt, wir stagnieren. Ja, wir haben von den 4 Jahren DEL waren wir 2-mal mit Ach und Krach Platz 10 in die Pre-Playoffs reingerutscht, aber kein Spiel gewonnen in den Playoffs, 2-mal sehr deutlich die Grenzen aufgezeigt bekommen, vor 2 Jahren gegen Düsseldorf, oder 3 Jahren gegen Düsseldorf 2 Spiele glatt verloren, letztes Jahr gegen Straubing waren wir ein bisschen besser, aber auch nicht gut genug, um einfach mal das erste Playoff-Spiel in der Historie der DEL zu gewinnen, der Löwen Frankfurt zu gewinnen. Aber zurück zu der Frage, ich meine, das macht natürlich eine Menge mit mir, ne? Existenzangst. Nicht, dass es die Löwen danach nicht mehr gäbe, wenn wir absteigen, aber einfach, du willst nicht absteigen. Wir wollen alle nicht absteigen und suchen nach Wege und Lösungen. Und der Druck von außen ist natürlich wahnsinnig groß. Und darüber hinaus bin ich natürlich auch ein Mensch. Und ich bin bei Social Media nicht sonderlich viel unterwegs, lese auch nicht im Forum. Aber ich muss sagen, bis auf Morddrohung war da alles dabei, ne? Also wenn du dann Nachrichten geschickt bekommst mit Krämer, verpiss dich, du Sau, dich brauche hier keiner mehr und all diese Dinge, das tut schon weh, das macht auch was mit mir, keine Frage, aber es hört dann spätestens auf, wenn deine Familie hier im Stadion beleidigt wird und angepöbelt wird und dann vielleicht deine Kinder noch in Mitleidenschaft gezogen werden.
Werden die angesprochen in der Schule oder so?
Natürlich, ja? Natürlich. Ja, ist ja, schon klar. Auch ein Thema. Aber ja, wie gesagt, das ist, ja, da ist dann spätestens der Punkt gekommen. Und nochmal, ich mache das hier von Tag 1 an, nicht um mir hier eine goldene, ja, Nase zu verdienen, ja, sondern mache das gegen Aufwandsentschädigung. Und wie gesagt, wir haben hier nie einen Euro entnommen und alles zum Wohle der Löwen und nach bestem Wissen und Gewissen. Ja. Und dann so wegbeleidigt zu werden mit wirklich der pure, ja, Hass, der einem, ja, entgegenschlägt.
Aber wir kommen dann auch nochmal drauf, das ist ja, das entsteht ja auch irgendwie. Irgendwie entsteht das ja auch. Und man kann ja auch sagen, es gibt ja auch, ich sag mal, wie soll ich das sagen, Fehler oder Situationen, wo wir einfach im Nachgang sinnlos Geld verbrannt haben.
Rechtfertigt das Hass?
Nein, Hass natürlich nicht.
Aber jetzt überleg doch mal bitte, was auch dem Jan an Hass entgegenschlägt, ja?
Ja, okay. Deswegen brauchen wir überhaupt gar nicht drüber reden.
Naja, aber das ist doch die Wahrheit. Ich meine, ja, du hast mich ja gefragt, was macht das mit dir, ja? Ne? Also du kannst dir vorstellen, dass da die, wenn es eh schon sportlich nicht läuft, und ich sage ja nicht, dass ich fehlerfrei, ja, bin. Ganz im Gegenteil. Ich mache genauso Fehler wie jeder andere auch. Und ich versuche, diese zu vermeiden und alles zum Wohle des Clubs. Und dieser Hass, der einem, ja, dann wirklich entgegenschlägt, in einer Art und Weise, die seinesgleichen sucht, und da kommst du dann relativ schnell auch wirklich an den Punkt, an dem man sich durchaus und auch ich die Frage stelle, warum tust du das überhaupt?
Ja, aber jetzt
ich will ja noch mal ein bisschen nachfragen. Wenn Fans schreiben, Creme raus oder wie immer die das formulieren. Das ist jetzt nicht, ist jetzt auch nicht die breite Masse, aber es gibt die viele, die sagen, ich kann den Creme nicht mehr sehen, Creme raus oder was weiß ich, was immer die schreiben. Das hat ja auch irgendeine Ursache und wir haben ja einige, wie soll ich das sagen, einige Fälle, wo die für, wenn die Hintergründe nicht kennen, für die Fanseite auch nicht nachvollziehbar ist. Ich sagte die Causa Fritzmeier, dann Hein Rizzi, Hein Rizzi, oder jetzt eigentlich noch aktuell Olkinora. Und Olkinora, das versteht ja kein Fan. Das versteht ja kein Fan. Warum ist ein Spieler, kann der gegen uns klagen? Und erzähl doch mal, ich weiß nicht, wie weit du das rechtlich kannst oder wie weit es rechtlich möglich ist. Aber was kannst du zur Aufklärung gerade mal von so einem Fall Olkinora sagen, dass es ein außenstehender Fan zumindest nachvollziehen kann?
Also mit Olkinora ist natürlich ein ganz besonderer Fall, aber pass auf hier, ist die Wahrheit, genauso hat sich's zugetragen. Vielleicht musst du vorab wissen, dass Spieler bei uns durchgehende Verträge haben, aber nicht bei den Ausländern, weil die Ausländer, wenn sie für 2 Jahre eben sich verpflichten, in Frankfurt zu spielen, bieten wir an einen durchgehenden Vertrag über 24 Monate oder eben, wenn der Spieler den Wunsch hat, in der Zeit zwischen den beiden Saisons, also sprich in den Monaten Mai, Juni, Juli,
in der
Sommerpause, dann dementsprechend nach Hause fahren zu wollen, ist beim Olkinora auch der Fall, ist mit einer Amerikanerin verheiratet und lebt aber auch in Finnland. Er wollte nicht in Deutschland bleiben, hat sich daraufhin eben dann dafür entschieden, bei uns zwei 9-Monats-Verträge zu unterschreiben. Das ist auch alles rechtens, da ist nichts Illegales daran, das ist halt einfach Praxis. Ja. Ja.
Also unterschreibt mit 2 Verträgen.
Genau, das sind 2 einzelne Verträge, die aber beide aufschiebend bedingt sind, dahingehend, dass der Vertrag nur dann beginnt, juristisch zu laufen, wenn er die medizinische Eingangsuntersuchung besteht. Mhm. Genau. Jussi hat vor der Saison 24/25 diesen Medizincheck gemacht, hat er bestanden, ist in die Saison gegangen, hat sich dann eingangs der Saison am Knie verletzt, kleine Eingriffe im Meniskus, aber ansonsten alles okay, hat sich dann aber am Ende der Saison eine Schulterverletzung zugezogen und ist dann eingehend untersucht worden, CT, MRT, alles was man eben so macht und ist dann operiert worden. Und,
hier noch bei uns?
Hier in Frankfurt.
Ja.
Und unser Teamarzt hat dann tatsächlich ihm auch im Nachgang zu der OP nahegelegt, darüber nachzudenken, ob es Sinn macht, tatsächlich für ihn noch Sinn macht, eben als Profisportler weiter arbeiten zu wollen oder ob er zum Schutze seiner eigenen Gesundheit nicht mit dem Gedanken spielen sollte, seine Karriere zu beenden.
Ja, so ein Arzt macht es ja in erster Linie für den Spieler. Der ist ja eher dem Spieler verpflichtet als dem Verein verpflichtet.
Ganz genau. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Ne? Das heißt, unser Teamarzt, der in die Schulter bei der Operation reingeschaut hat, nicht selbst operiert hat, aber zumindest bei der OP dabei war, hat in die Schulter reingeschaut und hat dann im Nachgang nach der OP dem Jussi gesagt, hör zu, denk drüber nach, deine Karriere zu beenden, weil am Ende des Tages hast du kleine Kinder, wenn du die tragen willst und so weiter und so fort.
Das wollte der Jussi nicht.
Das wollte der Jussi nicht, beziehungsweise er bat sich Gedenkzeit. Und aber für uns war natürlich die Message, und da ist die rote Lampe angegangen, dass wir uns natürlich die Frage stellen, jetzt haben wir hier einen Spieler unter Vertrag genommen, der unser Problem auf der Torhüterposition lösen soll und der darüber hinaus natürlich auch eine Menge Geld verdient und wir halt einfach auch zum Schutze der Organisation des Clubs natürlich darauf angewiesen sind, dass wir jemanden im Tor stehen haben, der tatsächlich auch gesundheitlich in der Lage ist, Pucks zu fangen.
Ja.
Und wie gesagt, also wir sind dann eben auch, nachdem wir da sehr eingehend mit unseren Ärzten gesprochen haben, zu dem Entschluss gekommen, dass wir versuchen wollen, den Vertrag mit Jussi aufzulösen, also sprich den zweiten Vertrag, den zweiten 9-Monats-Betrag. Vertrag beginnt 1.8., enden am 30.4. Des Folgejahres. Und das ist uns nicht gelungen. Das muss man einfach sagen. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben da mit Jussi fair gesprochen, offen gesprochen und ihm gesagt, hör zu, wir sind der Meinung, das passt nicht mehr mit deiner Verletzungshistorie auch. Ich meine, der ist 34, 35, was weiß ich, Mitte 30. Und wir sind der Meinung, dass du uns nicht das geben kannst, was wir eigentlich brauchen an der Stelle. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir einen verletzten Spieler auf billige Art und Weise versuchen abzuschieben, sondern es hat einfach damit zu tun, dass der Kenntnisstand, den wir zu dem Zeitpunkt hatten, Jan und ich, Und wir sind keine Mediziner, aber wenn uns geraten wird und gesagt wird, hör zu, das wird nichts mehr mit der Schulter, ja?
Ja.
Und wir können dir nicht dazu raten, dir empfehlen, eben an ihm festzuhalten. Dann müssen wir versuchen, eine Lösung zu finden zum Schutze des Clubs. Ja. Wir haben, wie gesagt.
Ja, aber Moment, da muss ich ja, wenn das so ist, der Stand von den Ärzten euch so gesagt worden ist, okay, dann ist die Entscheidung vernünftig, wenn es dann auch so ist. Aber jetzt hat ja ein Jussi in Dresden gespielt.
Guter Punkt, aber ich entscheide ja nicht für Dresden, ne? Also ich meine, die müssen wissen, was sie tun. Ich entscheide für die Löwen Frankfurt und das habe ich eben, wie gesagt, auch zusammen mit dem Jan Bartter getan. Auf Anraten hin der Ärzte, die uns eben diese Diagnose mit auf den Weg gegeben haben. Aber auch wissend, dass ein Arbeitsvertrag ist. Ja. Und ich meine, das deutsche Arbeitsrecht ist so ausgelegt zum Schutze des Arbeitnehmers. Ja. Und das ist auch in Ordnung so. Nur ich meine letzten Endes, die Situation, in der wir als Club geraten sind, wissen, dass wir jemanden auf der Torhüter-Position als Starting-Goalie verpflichtet haben, der uns das Torwartproblem lösen soll und darüber hinaus natürlich auch einen hochdotierten Vertrag bei uns unterschrieben hat, geht es ja nicht darum, ich wiederhole mich, einen Arbeitnehmer billig loszuwerden, indem man ihm irgendeinen Scheiß unterstellt und ihn versucht dann, was weiß ich, unter einen Bus, viel zitierten Bus zu werfen, sondern es geht einfach darum, eine Lösung herbeizuführen, die für beide Seiten okay ist.
Ja.
Und das ist uns nicht gelungen.
Ja.
Warum ist es uns nicht gelungen? Weil Jussi an der Stelle halt gesagt hat, nein. Oder da mehr oder weniger nicht konsequent war im Handeln. Wir haben immer wieder nachgefragt, haben natürlich auch versucht, eine monetäre Lösung herbeizuführen. Wirklich, glaub mir. Wir haben alles versucht, sowohl über den Jussi als auch über seinen Berater, eine gütliche Lösung herbeizuführen. Aber das wollte die Gegenseite nicht. Und
was wäre eigentlich passiert, oder was hättest du denn abgekriegt, sage ich mal? Oder wären die Stefan Krämer Rausrufe noch lauter gewesen? Angenommen, du hättest mit dem Wissen, das du jetzt geschildert hast, dem Jussi den Vertrag gesagt, okay, ist halt so, der Jussi will trotzdem spielen, dann erfüllen wir den Vertrag und der hätte sich nach 5 Spieltagen verletzt. Dann hätten wir ja keinen Torhüter gehabt und die Ausländer.
Oder die ganze Saison schlecht gehalten und dann kommt raus, dass wir ja von vornherein wussten, dass er kaputte Schulter hat.
Ja.
Ja, und wir aber nichts zum Schutz des Clubs unternommen haben, weil wir können den Euro nur einmal ausgeben.
Ja,
haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Logisch, es geht einfach darum, dass das Geld, das wir generieren, muss sinnvoll investiert werden. Und es war einfach auch eine verzwickte Situation, in der ich habe mich nicht wohlgefühlt in meiner Haut, denn diese Entscheidung musste letzten Endes getroffen werden. Auf der einen Seite die Diagnose, der Befund, die Empfehlung auch der Ärzte. Ja. Auf der anderen Seite wissend auch, was das deutsche Arbeitsrecht sagt. Ja. Auf der anderen Seite die Versuche unsererseits, eine gütliche Lösung herbeizuführen zwischen uns als Arbeitgeber und auf der anderen Seite Arbeitnehmer Jussi Olkinura.
Es ist eine komplexe Sache, aber mich würde jetzt interessieren, mit all dem Wissen, das, was du jetzt eben erzählt hast, mit dem Wissen, was du damals gehabt hast, wo du diese Entscheidung getroffen hast. Was würdest du aber machen, wenn du heute noch mal genau vor dieser Entscheidung stehen würdest? Was würdest du dann entscheiden?
Rüdiger, das ist die Frage habe ich mir 1000 Mal gestellt. Letzten Endes hätte ich mich, die Alternative wäre gewesen, ihn halt letzten Endes in die Saison reinzuführen und dann einfach zu schauen, hält die Schulter oder hält sie eben nicht. Wir haben uns dahingehend einfach so beholfen, indem wir gesagt haben, wir lassen den Jussi hierher kommen, war der 31. oder 31.7. Vertrag hätte begonnen am 1.8. Aufschiebende Bedingungen haben wir gerade darüber gesprochen. Und wir haben gesagt, wir holen ihn her und machen diese Testungen. Ja, das heißt, genau die gleichen Testungen, die jeder andere Spieler auch bei uns durchläuft. Und es ist einfach schlichtweg falsch, was Jussi behauptete dann im Nachgang, indem er dann auf Social Media uns dann dementsprechend vernichten wollte, indem er behauptet hatte, er hätte irgendwelche Tests machen müssen, die kein anderer Spieler machen muss, völliger Blödsinn. Letzten Endes kam er hierher, wir haben ihn abgeholt, das heißt Jan und Johann Merber, unser Athletiktrainer, sind dann zu unserem Reha-Zentrum gefahren, sehr renommiertes Reha-Zentrum, mit dem wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Dort hat er genau die gleichen Tests gemacht, wie jeder andere Spieler auch, mit dem Ergebnis, mit dem schriftlichen Befund, dass er nicht tauglich ist. Das ist eine Komponente.
Ja.
Von dort aus sind wir dann zu einem Teamarzt gefahren, der in unserer Gruppe von Teamärzten Orthopäde auch dann diese weiterführenden orthopädischen Untersuchungen gemacht hat.
Mhm.
Und dort wurde dann der sogenannte VBG-Test gemacht, der dann, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, pass auf. Es ist nicht ansatzweise so.
Diese VBG-Test, nur immer noch mal zur Erklärung, ich kann damit nichts anfangen mit VBG-Test. Das ist praktisch dann die abschließende Test.
Genau, das ist quasi das Dokument, dass die DEL, die Liga von uns
vorgibt.
Die Liga vorgibt, das muss unterschrieben werden. Das heißt, der Arzt bestätigt, dass der Spieler gesund ist und sporttauglich ist, vollumfänglich sporttauglich ist. Darüber hinaus muss es unterschrieben werden von dem Spieler und das muss unterschrieben von mir als Geschäftsführer. Und diese Testungen sind auch vorgegeben. Die Testungen sind vorgegeben, haben wir gerade drüber gesprochen. Ja. Und darüber hinaus auch die ärztlichen Untersuchungen sind auch vorgegeben. Mhm. Genau. Und wie gesagt, Olkinura zusammen mit Bartha und mit Berber dann zu dem Arzt in die Praxis gefahren. Und dort hat er eben dann diese Untersuchungen gemacht, die ärztlichen Untersuchungen, orthopädischen ärztlichen Untersuchungen. Wir haben nicht ansatzweise ein negatives Ergebnis bestellt. Nicht ansatzweise. Hier war nichts gefaked, fingiert oder sonst irgendwas. Wir haben ganz klar gesagt.
Warum auch, ja.
Eben, warum auch, ja. Aber das sind ja Dinge, die einem unterstellt werden, dass wir versuchen, billig hier einen verdienten Mitarbeiter loszuwerden und so weiter und so. Völliger Blödsinn. Natürlich war es eine schwierige Situation, aber wir haben, nachdem wir eben nicht in der Lage waren, die Situation gütlich zu bereinigen mit Jussi und seinem Berater, haben wir gesagt, okay, wir machen Folgendes, wir holen ihn hierher, er soll die medizinischen Eingangsuntersuchungen machen. Wenn dann die Ärzte und das Reha-Zentrum gemeinsam zu der Entscheidung kommen, sporttauglich, dann erfüllen wir den Vertrag. Wichtiger Punkt. Wenn die Ärzte, das Reha-Zentrum und der Arzt zu der Erkenntnis kommen, nicht sporttauglich, dann nehmen wir Abstand von dem Vertrag zum Schutze des Clubs. Das heißt, auch das wurde ja dann, sage ich mal, Social Media und der HR hat ja dann auch nochmal im Dreck gewühlt und meinte, uns dann da in den Dreck ziehen zu wollen. Wir haben kein negatives Ergebnis bestellt, wir haben nichts fingiert. Es gab einen Arzt, der die finalen Untersuchungen gemacht. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe und hier hat dann, Moment, ich such's dir raus.
Die WhatsApp-Gruppe, wer ist da drin?
In der WhatsApp-Gruppe sind drei Ärzte von uns. Der Jan.
Okay, also da geht es dann immer um ärztliche Themen. Okay.
Genau, ärztliche Themen.
Ja.
Und was steht hier unten? Was ist das Letzte, was kannst du lesen? Was schreibt der Arzt, nachdem er Olkinura bei sich in der Praxis untersucht hat? Das Letzte ganz unten?
Durchgefallen. Das hier unten, durchgefallen.
Sag's nochmal, ganz
durchgefallen.
Ja. Durchgefallen, genau. Ja, okay. Durchgefallen, ne? Ja. Und das heißt, als wir dann die Info, ich dann als Geschäftsführer die Info bekommen habe von unserem Arzt, durchgefallen.
Ja.
Das heißt, im Reha-Zentrum die Tests nicht bestanden, die orthopädischen Untersuchungen nicht bestanden, mit dem finalen Befund durchgefallen. Also ich meine, das durchgefallen heißt, durchgefallen, Vertrag kommt nicht zustande. Wir waren natürlich vorbereitet, weil es auch mit heißer Nadel genäht klar, war. Ja. Das heißt, am nächsten Tag wäre der Vertrag begonnen. Jan hat zwei Dokumente dabei gehabt. Vertrag beginnt, Vertrag beginnt nicht. Ja. Und nachdem der Arzt sowohl dem Jan in der Praxis als auch dem Olkinura in der Praxis gesagt hat, Test nicht bestanden, durchgefallen, als auch mich informiert hat mit durchgefallen, hat Jan mich angerufen und hat mich gefragt, Stefan, was soll ich tun? Und ich habe gesagt, Jan, die Tests sind negativ, durchgefallen. Der Vertrag begann nicht zu laufen.
Okay,
Daraufhin haben wir dann eben die Homepage-Meldung gemacht. Vertrag kommt nicht zustande.
Ja,
Jussi hat sich einen Anwalt genommen, dann in den darauffolgenden Tagen. Und dann wurde es eigentlich ganz kurios, denn der Anwalt von Olkinura hat den Teamarzt, dessen Namen ich nicht sagen werde, aber zumindest ist er auch heute nicht mehr in unserer Ärztegruppe, massiv rechtlich bearbeitet, hat ihn unter Druck gesetzt, mit dem Ergebnis, dass der Teamarzt von uns seine Meinung geändert hat. Das heißt, der hat dann im Nachgang zu diesen Untersuchungen am 31.07. dem Olkinura in der Folgewoche bestätigt, dass er doch tauglich ist.
Ja, aber man kann doch aber jetzt trotzdem sagen, dann war das ein Fehlurteil vom Arzt, weil letztendlich muss ja den Jussi, wenn der einen Vertrag dann bei Dresden unterschreibt, muss der ja, wenn das Prozedere ja dann genauso ist, auch in Dresden wieder die Untersuchung machen, um so einen Vertrag, dass ein Vertrag wieder zustande kommt. Und dann muss dann dort ja ein anderer Arzt entschieden haben, da kann man natürlich sagen, was interessiert mich, was die da machen, aber dann muss ja dort ein anderer Arzt entschieden haben, pro Jussi, der hat gesagt, ja, der ist Profiliga-tauglich.
Oder er hat nicht genau hingeguckt.
Das,
aber nochmal, das ist mir völlig Wurst, was Dresden macht oder irgendein anderer Club oder ja, wo Olkinura okay. spielt. Ich wünsche wünsch dem Mann alles Gute. Nur das, was hier passiert, und lass uns die Geschichte kurz zu Ende durchgehen, ja? Weil letzten Endes haben wir uns als Kaufmann, ja. Jan als Sportdirektor, ja. verlassen auf die Entscheidung also und den Befund ja. okay. eines Arztes, okay. der uns mitgeteilt hat, durchgefallen und okay. auch danach in diesem auf diesem Dokument des VBG-Tests geschrieben hat, nicht tauglich. Ja, okay. Hat danach seine Meinung ja. geändert. Jussi mhm. ist vor Gericht gezogen und dann ist Folgendes passiert. Arbeitsgericht Frankfurt. Das Arbeitsgericht Frankfurt hat hat zu 100% pro Jussi entschieden, aus zwei mhm. Gründen. Erstens, weil es ein Thema gibt bezüglich des Vertrages, des mhm. Arbeitsvertrages. Dieser hat die aufschiebende Bedingung gekippt, die ja. letzten Endes auch vorgegeben wird, natürlich ja. von der DEL, mit dem Ergebnis, dass im Nachgang der Arbeitsvertrag auch geändert wurde. Das heißt, die Liga mhm. hat da selbst auch Konsequenzen draus gezogen.
Für zukünftige Verträge.
Für zukünftige ja. Verträge. Mhm. Und darüber hinaus natürlich völlig irre, dass ein Teamarzt seine Meinung ändert. Das heißt, nochmal, der Teamarzt sagt ja. am 31.07. durchgefallen, unterschreibt, und er hat es unterschrieben. Der hat es, du hast es gelesen, durchgefallen, danach hat er dieses Dokument unterschrieben für durchgefallen und kippt danach um ja. und wir stehen da wie die Vollidioten ja. vor Gericht mit dem Ergebnis, ja. dass der Jussi sich natürlich kaputt gelacht hat über ja. uns, steht dann hier bei uns auf der Matte und sagt, so, hier bin ich habe einen Arbeitsvertrag. Und dann wurde es halt richtig scheiße. Ne? Das heißt, wir haben dann so schnell wie es geht versucht, den Arbeitsvertrag aufzulösen, hat uns viel Geld gekostet, aber nochmal die Frage, weil du hast ursprünglich gesagt, Stefan, mit den Fehlern und mit allem, was dazugehört, ich sag, ich weiß gar nicht, also unterm Strich habe ich das Gefühl, ich habe nichts falsch gemacht. Mhm. Weil nochmal, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass wir hier von einer Verletzung sprechen und wir einen verletzten Spieler haben, der hier zum 1.8. seinen Vertrag antritt, dann nehme ich den doch mit in die Runde, dann lasse ich seinen Arbeitsvertrag beginnen, dann bekommt er Auto, dann bekommt er Wohnung, dann kriegt er sein Gehalt und wir arbeiten gemeinsam daran, dass wir ihn wieder fit bekommen, damit er möglichst schnell auf dem Eis steht und seine Leistung abrufen kann für die Löwen Frankfurt.
Mhm. Okay, ich glaube, wir haben da auf jeden Fall Licht ins Dunkle gebracht und ist natürlich klar, dass ein Jussi da wahrscheinlich eine andere Meinung hat, völlig wurscht. Aber was mir eben jetzt noch eingefallen, wir haben schon dreimal drüber gesprochen, ist ja gar nicht so häufig, aber trotzdem kommt es ja immer wieder vor, dieses Stefan Krämer raus. Was ist eigentlich, habe ich mir überlegt, was wäre eigentlich, wenn Leute rufen Stefan Krämer raus oder schreiben?
Naja, zum Glück sind es ja nicht so viele.
Nein,
ne?
ich
will nicht überdramatisieren jetzt bitte.
Nein, will ich auch nicht.
Sonst schmeiß ich direkt
hin. Nein, es ist ja wirklich nicht so. Nein, aber was mich daran interessiert, was passiert eigentlich, wenn Stefan Krämer sagt, okay, dann höre ich halt auf. Und ein anderer, also wenn ihr jetzt praktisch zusammen als beide Gesellschaften sagen würdet, okay, wir haben die Nase voll, wir hören heute auf. Oder wir folgen dem Aufruf.
Was, ja, du willst es jetzt wissen, gell?
Ja.
Du suchst eine Möglichkeit, mich loszuwerden, gell?
Ja, ist
nein, Blödsinn. Nein, okay,
würde ich wirklich gerne mal wissen, was passiert dann eigentlich?
Das ist relativ einfach. Ne? Das heißt, wir sprechen hier von einer Kapitalgesellschaft, von einer GmbH, Löwen Frankfurt ja. Eishockey Betriebs GmbH. Wir haben drei Gesellschafter, das ist der Stefan Krämer, das ist der Andreas Stracke und das ist die Brange Beteiligung AG.
Da kommen wir nachher nochmal drauf, ja.
Genau,
ja.
Haben wir ja 2024 als Gesellschafter mit dazugenommen. Wenn wir jetzt, oder einen Schritt noch zurück, diese Spielbetriebs GmbH besitzt die Lizenz, in der DEL zu spielen, die Spielbetriebslizenz. Mhm. Ne? Die Spielbetriebslizenz haben wir 2022 gekauft. Das musst du kaufen letzten ja. Endes, ne? Um an der DEL am Spielbetrieb der DEL teilzunehmen, kostet 800.000. Haben wir damals bezahlt, ist quasi im Betriebsvermögen, im Anlagevermögen, um ja. genauer zu sein, der Gesellschaft. Und wenn man jetzt die Entscheidung trifft, dass der Geschäftsführer zurücktritt, dann hat das die Geschäftsführertätigkeit an der Stelle nichts mit der Gesellschafterstellung zu tun. Ne? Das heißt, okay, wenn ich jetzt sage, okay, alles klar, ja. ich kündige meinen Arbeitsvertrag, weil ich ja. habe ja einen Arbeitsvertrag ja. bei der GmbH, ja. bin sozusagen mein eigener Chef. Mhm. Den kann ich kündigen, kann von heute auf morgen natürlich unter Einhaltung ja. von Fristen dann ja. dementsprechend kündigen und dann hätte die Gesellschaft keinen Geschäftsführer mehr. Und darüber hinaus gibt es natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, okay, alles klar. Es finden sich andere Gesellschafter, Dann, du kannst es doch eigentlich machen, wenn ich das sehe. Das wäre genau dein Ding, oder? Du wirst Geschäftsführer und wirst dann Gesellschafter.
Das war der Grund der Frage. Genau, und dann machst du endlich den Weg frei für mich.
Ja, und dann zeigst du mal, wie es richtig funktioniert.
Wenn man
zu der Entscheidung käme, dann tatsächlich, okay, ja. Krämer raus und der ja. Krämer soll dann auch abbauen, ja. ne? Dann würde ich ja. mein Amt niederlegen und dann würde ja. man so weit gehen, dass man sagt, okay, alles klar, man liquidiert die Gesellschaft. Und dann gibt man dementsprechend die Spielbetriebslizenz zurück an die Liga und dann liquidiert man das Geschäft. Ja, das heißt, die Gesellschaft wird liquidiert und das heißt, es gäbe keinen, und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, dann gäbe es kein Profi-Eishockey mehr in dieser Stadt und dann hast du noch
Amateur-Eishockey.
Es sei denn, es meldet sich einer, ja.
Aber wie schreibt man da aus? Aber hallo, wer will hier einen Club übernehmen? Ich weiß gar nicht, wie macht man das?
Grundsätzlich funktionieren würde?
Also wenn ihr die Brocken hinschmeißen
würdet. Wenn wir hinschmeißen aus Frust?
Ja, genau.
Naja, dann sind wir bei der Liquidation oder okay, das findet ja. jemand, der halt sagt, okay, alles klar, ich versuch's ja. jetzt. Ne? Aber die Situation ja. hatten wir ja gehabt.
Kann der Verein das dann übernehmen?
Nein, letzten Endes müsste sich jemand finden, der die Gesellschaftsanteile kauft. Aber ja. ich meine, an dem Punkt sind wir ja dann an der Stelle auch nicht.
Nein,
ne? Aber
ich wollte nur mal wissen.
Ich merke schon, du hättest das gerne. Gell? Kannst du gerne machen.
Gar keinen Fall. Nee, wäre ja auch dann, würdet ihr dann auch den Nachwuchsverein...
Nachwuchs würde auch nicht mehr funktionieren. Wir unterstützen ja als GmbH den Nachwuchs bei uns ja. jedes Jahr mit einem sechsstelligen Betrag. Und würde der Betrag wegfallen, würde auch der Amateursport hier auf ein Minimum wahrscheinlich zusammenfallen. Keine Ahnung, ob es andere Alternativen gäbe.
Wir so negative Blödsinnssachen brauchen wir nicht reden. Reden wir mal drüber. Machen wir einen Blick nach vorne. Wo siehst du jetzt die Löwen, ich sag mal so, in diesen nächsten 3 Jahren?
Naja, die nächsten 3 Jahre wird die Herausforderung die gleiche sein, wie wir sie jetzt die letzten 4 Jahre hatten in der DL. Ne? Und letzten Endes, wir wissen, was wir in der Lage sind zu erlösen. Und dann müssen wir einfach zusehen, dass das Geld, das wir generieren, dass wir es im Sport besser ausgeben, als wir es bis dato getan haben.
Ja, apropos Geld ausgeben, wir sind ja praktisch am Ende der Saison. Es geht ja schon wieder ums Geld ausgeben für die nächste Saison. Was macht dir sicher, dass du nächste Saison das Geld besser einsetzt als in diesem Jahr? Und auch dein Sportdirektor mit Jan Bartha als Sportdirektor, dass der... das, was wir zur Verfügung haben, noch effektiver einsetzt.
Naja, wir sind ja grundsätzlich schon auch wirklich in der Phase des Übergangs. Ne? Wenn du überlegst, dass der Jan jetzt natürlich die komplette Kritik abkommt für die Schlechtleistung seiner Mannschaft.
Ja, ist es nicht auch ein bisschen zu Recht, weil wir ja wirklich eine Schlechtleistung gebracht haben?
Naja, aber ich meine, letzten Endes ist immer die Frage, wo kommt die schlechte Leistung her? Ne? Letzten Endes, wenn du Sportdirektor bist, hast du einen klaren Plan, hast du eine Vision, hast du eine Strategie. Mhm. Und das, was im Moment auf dem Eis steht, ist ja das Produkt von 3 Sportdirektoren. Das heißt, da sind Spieler in der Mannschaft, die von Fritz Meier unter Vertrag genommen wurden. Da sind Spieler in der Mannschaft, die sind von Hein Ritzi in der kurzen Zeit seines Wirkens unter Vertrag genommen worden. Und dann sind jetzt auch Spieler natürlich dabei, die von Jan Bartha unter Vertrag genommen worden sind. Das heißt, wir sind in der Phase des Übergangs und wir müssen jetzt natürlich auch bereinigen. Ja, das heißt, Verträge laufen aus, die Entscheidungen zu treffen, inwieweit auslaufende Verträge verlängert werden oder wir versuchen auch einen neuen Wind reinzubringen. Wir haben teilweise sehr hoch dotierte Verträge auch, die jetzt auslaufen. Da müssen wir gucken, wie wir mit den entsprechenden Spielern umgehen. Aber ich sehe, dass Jan einen Plan hat und ich sehe, dass der Jan eine Strategie hat und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nächstes Jahr besser sein werden.
Blicken wir mal noch weiter voraus, nicht nur auf nächste Saison, sondern sagen wir mal auf die nächsten 2-3 Jahre. Was schwebt dir da vor?
Naja, die Grundvoraussetzung ist die gleiche wie aktuell. Wir werden in der Nix-Eisporthalle spielen und werden im Umsatzbereich in der Größenordnung, in der Dimension unterwegs sein, wie das im Moment auch der Fall ist. Und das heißt, wir werden jetzt nicht um die Meisterschaft spielen, aber wir wollen jetzt endlich diesen nächsten Schritt gehen. Wir sind 4 Jahre in der Liga geblieben. Ja. Und
was ist für dich der nächste Schritt?
Der nächste Schritt ist, ich würde gern Playoff spielen. Ja. Ja, das ist eine riesen Herausforderung.
Also aber Eishockey spielen wir nicht die Mess, kann man sagen, oder?
Genau, ja. das ist ja unser Ziel. Aber wir haben mit dem Tom Pokel mit Sicherheit jetzt den richtigen Trainer. Wir sehen ja. das auch, sage ich mal, die letzten Spiele. Na klar, sind da immer wieder Niederlagen dabei ja. und so weiter. Aber gerade jetzt auch das Spiel in München, wenn du überlegst, mit was für einer Truppe da München aufmarschiert und ja. die mussten sich richtig anstrengen, um uns in die Knie zu zwingen.
Und für die ging es doch was um.
Für die geht es um was, für uns nicht. Wir ja. sind im Moment in der Vorbereitung eigentlich für die neue Saison schon. Und also wir wollen den nächsten Schritt gehen. Wie gesagt, immer erstes Ziel, Klassenerhalt sichern, dass wir einfach weiter drinnen bleiben, dass wir DL spielen dürfen, dass wir wir mit der richtigen, natürlich Portion Demut auch an die Sache reinigen, aber wir wollen und wir müssen uns jetzt entwickeln und nach oben hinarbeiten, wissend, dass es schwer genug ist.
Blicken wir noch ein Stückchen weiter voraus, kommt man nicht drum rum um das Thema, die Multifunktionsarena. Wie ist denn aus deiner Sicht jetzt heute der aktuelle Stand?
Der aktuelle Stand ist letzten Endes, dass die Stadtverordnetenversammlung den Magistratsbeschluss gefasst hat im Februar letzten Jahres 2025, dass das Arena-Projekt der Stadt Frankfurt am Parkplatz P9 neben dem Deutschen Bankpark gebaut werden soll. Das heißt, ich spreche mit der Politik, habe dahingehend einen regen Austausch und die Signale, die ich bekomme, ist, dass egal wie die Kommunalwahl nun ausgehen wird, dass die Arena realisiert wird, ja, und die Gelder.
Was sind da die nächsten Schritte? Was ist da der?
Ja, das ist ein bisschen komplex. Das Grundstück dort gehört der Stadt Frankfurt mit der städtischen Gesellschaft der Sportpark Stadion GmbH. Und ich bin in einem regen Austausch mit dem Geschäftsführer, mit dem Moritz Schneider von der Sportpark Stadion GmbH, und dort gibt es einzelne Realisierungsschritte. Der erste war der Grundsatzbeschluss, dass die Halle gebaut werden soll. Die Gelder sind bereitgestellt. Wir reden hier immerhin von Steuergeldern. Darüber hinaus wird es 3 Ausschreibungen geben. Europäische Ausschreibungen, du musst immer ausschreiben, wenn du als Stadt agierst. Die erste Ausschreibung ist bereits durchgeführt und realisiert worden. Das war die Vergabe der Projektsteuerung. Das heißt, ein Unternehmen gefunden worden über diese Ausschreibung, die dieses Projekt leitet. Mhm. Ne? Darüber hinaus ist jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, die zweite Ausschreibung ausgegangen. Das ist das Ausschreiben der Generalplanung. Ne? Das heißt, das ist dann das Unternehmen, das dann in die Funktionalplanung geht, in die gesamte Architektur und so weiter und so fort. Da wird es ein Unternehmen geben, das dann wahrscheinlich in den Sommerferien dann auch feststeht. Und dann geht es dann in der dritten Ausschreibungsphase darum, dass dann ein Betreiber gefunden werden muss. Jetzt fragst du mich natürlich, wann denkst du, dass die erste Frage wird sein, glaubst du, dass die Halle wirklich kommt? Weil wir reden ja schon seit 30 Jahren darüber.
Ja, aber so nah war es ja noch nie gewesen. Nee, genau. Für mich ist wichtig, welcher Zeitraum ist für dich realistisch?
Ende 2030.
Ja.
Also wir werden auf jeden Fall noch 4 Jahre in der Nix-Eisporthalle spielen dürfen. Mhm. Und da müssen wir das Beste draus machen. Nochmal, wir lieben diese Halle.
Ja.
Wahnsinnig viel Energie, aber einfach nicht zeitgemäß.
Wir sind ja alle groß geworden hier.
Nicht zeitgemäß. Und wir müssen einfach Wege finden, tatsächlich zusätzliche Umsätze zu generieren. Und das fällt hier halt schwer.
2030, das ist ja gar nicht mehr, wir haben 2026, ist ja gar nicht mehr so weit. Welchen Einfluss haben eigentlich die Löwen Frankfurt? Also wir, ganz speziell wir für unsere Ansprüche oder für unsere Wünsche bei dem Bau. Und wird man damit einbezogen? Und gibt es eigentlich in dieser Richtung auch schon Gespräche?
Absolut. Da gibt es einen ständigen Dialog, wie ich es gerade schon gesagt habe.
Ja.
Und das Gute
ist... Aber mit wem spricht man dann? Ist es dann nachher der Betreiber oder wer ist dann da?
Mit dem Eigentümer des Grundstücks, das ist die städtische Sportpark Stadion GmbH.
Okay.
Und da mit dem Geschäftsführer, aber auch mit dem Projektteam. Und das Gute daran ist ja tatsächlich, dass diese Halle für den Sport gebaut wird. Ne? Das heißt, hier steht nicht das Event, Konzerte und Musik im Vordergrund, sondern auch im aktuellen Koalitionsvertrag der Stadt Frankfurt steht ja, dass eine Halle, eine neue Heimspielstätte für die beiden Home-Teams, der Löwen Frankfurt und der Frankfurt Skyliners, gebaut werden soll. Das heißt, der Sport steht im Vordergrund. Zurück zu deiner Frage. Wir sind im engen Dialog. Ne? Das heißt, wir hatten jetzt im Rahmen des Auswärtsspiels in München auch nochmal eine Stadionführung, eine Stadiontour im SAP-Garten, in der Arena in München. Und wir werden natürlich gefragt, ne? Was brauchen wir, sowohl was die Funktionsräume angehen, wie viele VIP-Plätze brauchen wir, wie viele Stehplätze.
Wie gefällt dir die Münchner Arena im Vergleich in diesem Multifunktionsvergleich mit den anderen Standorten hier in Deutschland? Wie würdest du die einordnen?
Naja, die neueste Arena ist immer die schickste, ne? Also
okay,
das ist schon State of the Art in allen Bereichen. Ich finde, sie hat die richtige Größe auch für den Sport. Ne? Wir sind mit knapp 11.000 Zuschauern, ich traue uns ein bisschen mehr zu. Aber lieber ausverkauft sein, als dass die Arena zu groß wird. Ganz wichtig ist auch, dass es genug Stehplätze gibt. Das haben wir uns alles angeschaut, diese gesamtlichen Facility-Gegebenheiten.
Ja, okay, ja.
Ist natürlich State of the Art, das ist halt wirklich eins mit Sternchen, das ist toll. Auch gerade was die Technik angeht, mit den LED-Banden und die gesamten digitalen Möglichkeiten, die so eine Halle mit sich bringt. Das ist genau das, was wir uns auch wünschen. Dauert aber noch einen kleinen Moment und bis dahin müssen wir halt dann dementsprechend schauen, dass das alles hier weitergeht.
blieb mir noch ein Stückchen, oder fast genauso weit voraus, die Mission 2030 habt ihr ins Leben gerufen. Die Beteiligung neuen Gesellschafter mit aufgenommen, also die Öffnung des Gesellschafterkreises. Das war eine große, ausführliche Ankündigung. In der letzten Zeit hat man darüber überhaupt gar nichts mehr gehört. Wie ist da der aktuelle Stand oder was ist da der weitere Plan für die weitere Vorgehensweise?
Mission 2030 haben wir auserkoren im November 2024. Wir haben damals die Brange-Gruppe als Gesellschafter mit hinzugenommen. Und Mission 2030 besagt letzten Endes das Realisieren der Arena. Mhm. Da sind wir dran, da haben wir gerade drüber gesprochen, da haben wir das Heft des Handelns nicht final in der Hand, aber letzten Endes ist es eine Vision für uns, denn wir werden auf Dauer nur existieren können, wenn wir früher oder später in einer modernen Spielstätte spielen dürfen. Und das ist ein Eckpunkt. Darüber hinaus haben wir die Gesellschafterstruktur grundsätzlich geöffnet. Vorher waren es ja nur Andreas und ich. Und wir haben damit auch signalisieren wollen, dass wir bereit sind, unsere Gesellschafterstruktur auch weitergehend zu ändern zum Wohle der Löwen. Okay, das heißt, wir sind offen.
Ja.
Wenn es jemanden gibt, ein Unternehmen gibt oder auch eine Privatperson oder wer auch immer, der Meinung ist, quasi sich
bei uns... Das war ja bisher nicht so sehr.
Genau, gesagt, bis November 2024, als wir gesagt haben, okay, wir nehmen die Brandgruppe mit dazu. Und das ist letzten Endes auch Teil der Mission. Wenn es ein Unternehmen gibt oder eine Privatperson, die sagt, okay, ich will hier Gesellschafter werden, dann sind wir offen und hören uns das an. Und darüber hinaus geht es natürlich um andere. Es geht um Digitalisierung innerhalb des Unternehmens. Das kriegen jetzt Außenstehende nicht sonderlich mit. Internationalisierung, da sind wir auch dran. Da geht es einfach um Geschäftskontakte auch außerhalb Deutschlands. Aber Rüdiger, ich glaube, das wird an der Stelle zu weit führen.
Okay, gut. Haben wir in die Zukunft geblickt, wir haben ganz in die Vergangenheit geguckt. Guck mir nochmal ins Hier und Jetzt. Wer, glaubst du, steigt aus der DEL 2 dieses Jahr auf und wer wird in der DEL Meister? Was glaubst du?
Ich glaube, dass Köln tatsächlich die besten Karten hat, Meister zu werden. Denn wenn ich mir die Tiefe des Kaders anschaue, mit dem überragenden finnischen Torhüter, alle Mannschaftsteile wirklich unglaublich viel Qualität, super besetzt. Darüber hinaus halt einfach diese Wucht von über 18.000 Zuschauern, die bei den Heimspielen die das Heimteam, die Kölner Haie, unterstützen. Ich glaube, Köln hätte das Zeug dazu und Köln hätte es sich auch verdient, tatsächlich nach so vielen Jahren, dass sie nicht Meister wurden. Darüber hinaus, Mannheim hat eine starke Mannschaft. Könnte ich mir auch vorstellen, aber ich lege mich fest auf Köln.
Okay. Wer steigt aus der DEL 2 auf?
Ja, es ist die Frage, ob es tatsächlich einen Aufsteiger geben wird. Ne? Es haben sich ja 6 Teams um den Aufstieg beworben.
So viel wie nie. Denk mal dran, wie wir damals...
Ja, selbst Ravensburg, ne?
Denk mal dran, wie das Konzept losgegangen ist, wie schwer wir uns getan haben, 6 Vereine überhaupt zu finden, die überhaupt bereit wären. Das war doch damals so eine Auflage.
Das war eine Auflage der DEL tatsächlich, dass es 6 Teams aus der DEL 2 geben muss, die in der Lage sind, das nötige Stadion vorzuweisen und darüber hinaus auch eine Bürgschaft über 800.000 Euro zu legen.
Ja.
Nur deshalb ist ja dann überhaupt dieser Aufstiegsmechanismus dann auch in Kraft getreten.
Ja.
Meister in der DEL 2, ich glaube, die besten Karten hat tatsächlich Krefeld. Extrem starken Trainer mit dem Popisch und von der Mannschaft her, glaube ich, auch die größte Qualität, die größte Tiefe. Und gut, Kassel wird immer ein Wort mitsprechen.
Ja.
Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es einen Überraschungsmeister gibt. Ne? Also wenn du so siehst, Bietigheim ist ja extrem schwer in die Saison gestartet und haben jetzt nicht am Wochenende, aber glaube ich in Krefeld gewonnen. Wie gesagt, ich krieg's nur aus einem Auge mit.
Aber Bietigheim hat, glaube ich, nicht hinterlegt, oder die Bürgschaft?
Bietigheim hat tatsächlich nicht hinterlegt.
Ah, okay. Dann wäre es kein Aufsteiger.
Genau. Hätten das Stadion dazu. Voraussetzung ist immer, du musst das Stadion haben, nach Bewertungskriterien der DEL, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, aufsteigen zu können.
Ja, klar, ja.
Und darüber hinaus musst du eine Bürgschaft hinterlegen, die ist ja mittlerweile nicht mehr 800.000, sondern die Lizenz, die wir noch für 800.000 Euro gekauft haben, ist mittlerweile 1,2 Millionen wert. Und das ist natürlich schon auch eine enorme Hürde für die meisten Clubs. Und ich glaube, Bietigheim wird Meister. Was bedeuten würde, Dresden bleibt drinnen.
wäre lieber in Dresden nochmal ein Jahr. Wäre es ja gut, wenn wir mal die Versicherung Dresden haben. Und
die Versicherung, die haben natürlich auch ihre Learnings, ne?
Ja.
Also, meine, die haben sich schon extrem schwer getan, ne? Aber.
Aber Krefeld mit Aufsteigen, mit Aufstiegsschwung ist schon schwierig.
Ja, ja, aber letzten Endes, der Wettbewerb soll ja auch sein. Ne?
Ja, okay.
Klar, genau. Für uns ist es jetzt ja okay, dass Dresden zu weit abgeschlagen ist. Ich glaube, mittlerweile haben wir doppelt so viele Punkte wie Dresden. Mhm. Aber ja, ich lege mich fest, Köln und Bietigheim.
Köln und Bietigheim, ja. Das finde ich mutig, ja.
Was denkst du?
Ich glaube, dass Krefeld aufsteigt, also von der zweiten Liga aufsteigt und in der DEL, sag ich, wird die Eisbären wieder Meister.
Ja? Yeah? Mhm. Okay, trotz der vielen Verletzten?
Trotz der vielen, gerade wegen der vielen Verletzten. Stefan, wir sind am Ende, wir haben lange gesprochen, haben viele Themen gemacht, es gibt immer wieder noch andere Themen. Ich hätte gerne auch noch ein bisschen mit dir über Merchandise gesprochen. Aber das machen wir in der nächsten Sendung, würde ich sagen.
Ich renne ja nicht weg, Rüdiger.
Ja, stimmt. Dann muss ich noch öfters Krämer raus in sozialen Medien.
Du bist das, der schreibt,
ja,
oder?
Ja, öfters mal, ja. Nee, aber ich hätte mir nicht gedacht, dass wir beides zusammen eine Podcast-Folge machen. Das ist ja völliger Wahnsinn. Wahrscheinlich bist du auch noch Influencer. Als nächstes, der nächste Schritt für dich, wirst du Podcast-Folge gemacht.
Ich habe auf Instagram noch einen Follower.
Da wirst du genau Influencer. Und danach gehst du ins Dschungelcamp.
Ja, mit dir zusammen.
Das ist so mein Plan. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und versucht hast, es ausführlich wie möglich zu erklären, die Problemfelder. Drück die Daumen, dass wir nächstes Jahr eine tolle Saison für uns alle gemeinsam erleben. Die nächste Folge im Podcast wird geplant, ist es geplant, das kann sich immer ändern auch noch, wird dann mit unserem Sportdirektor Jan Bartas.
Ehrlich, bissig, stark. Löwengebrüll, der offizielle Podcast der Löwen Frankfurt. Powered by Skechers. Jetzt abonnieren.
Ein All Ears on You Original Podcast.